Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend oder wann immer ihr das auch hört. Mein Name ist Micho, ihr hört den Dolphins Drive und bei mir ist Tilo. Hallo Tilo.
Schönen guten Abend, moin.
Ja, wir haben eine Sonderfolge, denn Miami spielt Sonntag in Madrid. Und das bedeutet, dass von uns Leute nach Madrid fliegen und dass andere Leute die Gelegenheit nutzen, einen Kurzurlaub zu machen. So, und das führt zu folgendem Problem. Wir sind zeittechnisch total angefressen. Wir werden heute also eine relativ kurze Review haben. Versuchen mal, dann werde ich mich leider ausklinken müssen und dann wird Tilo mit einem Gast die Preview übernehmen. Ja, und dann wollen wir mal gucken, wann wir diese Folge hier online kriegen. Wir werden uns auf jeden Fall bemühen. Tut uns leid, dass das so ist, aber wir haben halt auch ein Privatleben und es war irgendwie nicht anders machbar.
So ist es. Aber ich glaube, die Vorfreude auf Madrid, die trübt das nicht. Das wird schon.
Ja, es ist wirklich die Vorfreude auf Madrid, Tilo. Weil eigentlich tut es ja weh, dass wir wenig Zeit für die Review haben.
Ja, wir können ja direkt mit starten.
Ja, das werden wir auch tun, denn Miami hat gesiegt. Victory Monday. Tilo, was ist das für ein Gefühl?
Das ist ein sehr schönes Gefühl. Und da bin ich gleich mal wieder miesepetrisch. Gar nicht, weil es der Sieg so ist. Also gegen die Bills gewinnen macht super viel Spaß und ist super geil. Aber ich finde, man kann aus diesem Sieg, also ich habe aus diesem Sieg mehr positive Takeaways rausgenommen, die übergreifend sind. Und das finde ich viel wichtiger als so ein isolierter Sieg wie gegen die Falcons. Das war auch super cool. Aber aus dem Falcons-Spiel konnte ich persönlich nicht so viel rausnehmen. Aus dem Bills-Spiel, glaube ich, konnte man positive Tendenzen sehen, die auch langfristig hoffentlich einen Impact haben. Und das freut mich noch tatsächlich viel mehr.
Ja, aber das Ganze fing an, dass wir direkt geschrieben haben, ach du Scheiße, wie kann man da Waddle in Double Coverage anwerfen?
Ja, das stimmt. So fing unser Chat an. Und da graute es schon ein bisschen. Aber das ging dann bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir ging das relativ zügig weg. Denn ich habe eins gemerkt, was in den letzten Wochen positiv angefangen hat. Und ich finde, gegen die Ravens war das auch besser, als viele im Nachgang so gesagt haben. Die Run-Defense ist auf jeden Fall auf einmal eine Run-Defense. Das war in den ersten Wochen eine Run-Open-Defense, jetzt ist es eine Defense. Und das hat man sehr stark gesehen, dass den Bills da was weggenommen wurde, was dann einen positiven Einfluss auf die gesamte Defense hat. Und das, mir war noch nicht klar, nach den ersten zwei, drei offensiven Drives der Bills, dass es so gut wird, das konnte man nicht erwarten. Aber das hat sich in den letzten Spielen angedeutet und das ist für mich so einer der übergreifenden Punkte. Die Defense hat uns dieses Spiel gewonnen, auch wenn in der Offense immer noch nicht alles rund lief. Also, ja, ne?
Ich würde trotzdem aber noch mal gern bei unserer ersten Possession bleiben. Mhm. Wir haben ja den Toss gewonnen und haben dann gesagt von mir, okay, wir bekommen den Ball und dann gibt's direkt den ersten Snap und für mich sind die Bills da offside gegangen. Aber die Referees haben entschieden, dass es Alec Ingold war, der in Motion war und deswegen wäre es ein Vollstart gewesen. Soweit, so gut, Fehlentscheidung, dies, jenes, hin und her, tralala, können wir drüber diskutieren. Aber was ich heftig fand, ist, dass Mike McDaniel den Call so schlimm fand, dass er ein Timeout genommen hat, um mehr Zeit zu haben, die Schiedsrichter anzuschreien. Was hältst du denn davon?
Ja, war das denn so? Also ich habe das gar nicht so empfunden.
Das war tatsächlich so.
Ich habe eher so gedacht, er muss sich neu sortieren und will ein anderes Playcall reingeben und ist dabei ein bisschen dann aus der Haut gefahren.
Nee, also es war tatsächlich, dass er sich über diesen Call im Opening Snap direkt so aufgeregt hat. Und meine Frage ist, ist das jetzt ein Headcoach, den du willst? Ist das eine richtige In-Game-Decision? Ich muss die Frage leider so stellen und du weißt, ich bin Mike McDaniel-Fan.
Also wenn wir das ganz nüchtern betrachten, dann würde man natürlich sagen, das ist keine gute In-Game-Decision, aber das zeigt auf der anderen Seite, dass Mike McDaniel, dass er natürlich eine sehr kurze Zündschnur hat, aber dass er noch voll dabei ist und zu 100% brennt und auch, dass es im Team einfach noch den Wille gibt zu gewinnen. Das hat zwar jedes NFL-Team, aber jedes NFL-Team hat es nach meinem Empfinden zu unterschiedlichen Prozenten, sage ich mal. Und ich habe schon das Gefühl, dass da was passiert ist im Lockerroom und ich finde das gar nicht, das ist ärgerlich, dass man, und wenn diese Timeouts hätte gefehlt, dann, aber sie war in der ersten Halbzeit und also ich habe das beim Spiel gar nicht so empfunden. Wenn wir dabei sind, Schiedsrichter aufregen, das kann ich mittlerweile auch verstehen, denn das war jetzt das nächste Spiel, wenn wir mal von dem Ravens Call weggehen, wo wir uns letzte Woche drüber unterhalten haben, gab es in diesem Spiel ja wieder so ein Call, wo ich mir denke, also, ne, wir wollen jetzt nicht rüberpiepen, aber was war das? Kannst du dir vorstellen, was ich meine?
Ja, aber da kommen wir noch zu. Ich würde jetzt das Spiel mal so ein bisschen durchgehen, weil, wie gesagt, wir haben beim 3. und 11 wirft Tua diese Interception bei einem tiefen Pass auf Waddle und man kann so einen Pass versuchen, aber nicht in Double Coverage, finde ich. Auch wenn es ein Verzweiflungsball ist. Letztendlich haben wir Glück gehabt, dass die Bills daraus nichts gemacht haben, denn es wirkt ja letztendlich wie ein Punt. Buffalo hat eine eigene 25-Yard-Linie gestartet, ja, und die Bills mussten auch wieder punten. Es war ein Three-and-Out und es war übrigens das erste Mal in dieser Saison, dass Buffalo bei ihrer ersten Possession punten musste. Das haben die bisher die restliche Saison nicht gehabt. Und das zeigt ja schon, in welche Richtung das ging. Und dann kam halt unser zweiter Drive, wo wir vor allen Dingen das Passspiel und auch tatsächlich die Receiver gut eingebunden hatten. Und so kamen wir halt eben dazu, Punkte eben aufs Board zu bringen, mit diesem neuen Jahr Touchdown. Das war offensiv schon gut, oder?
Das war offensiv gut, das war aber offensiv, und so ehrlich muss man sein, gut von Devin Achane. Also Devin Achane.
Er hat 37 Yards in diesem Drive gemacht, ja, auf dem Boden. Wright hat weitere 3 Yards gemacht. Ingold hat bei einem Third and One 6 Yards erlaufen für neues First Down. Und Tua wiederum 15 Yards auf Achane, 13 Yards auf Washington und 9 Yard auf Washington. Also, sorry, wenn ich das so sage, das ist für mich nicht nur A-Chain, auch wenn er der Workhouse-Back war.
Es ist nicht nur A-Chain, aber ich finde schon, dass in diesen Drives am Anfang A-Chain derjenige war, der es immer wieder in den Momenten geschafft hat, dass der offensive Turnaround und der Fluss bestehen bleibt. Das beim kritischen Third Down war das dann zum Beispiel Alec Ingold. Und wie gesagt, ich bin da sehr positiv, was der Gesamteindruck macht. Der Gesamteindruck der Offense auch unter dem Vordruck der Verletzten, die Steps in der O-Line. Ich finde, wir sollen das Tour-Game nicht so groß aufmachen. Tour war für mich immer noch sloppy. Also immer noch nervös, das ganze Spiel über. Es kommt ja noch die zweite Interception, da kommen wir später zu, die finde ich, kann man werfen, aber...
Dann lass uns auch später drüben. Wir sind ja noch bei der zweiten Possession, die wir hatten, mit dem Touchdown, mit der Führung. Und wie gesagt, das fand ich richtig gut. Wir haben den Ball gut verteilt. Vielleicht war A-Chain der Workhouse-Back, da gebe ich dir recht, der insgesamt natürlich 52 Yards in diesem Drive gemacht hat. Aber es war halt eben nicht A-Chain alleine. Und gerade so dieses kritische Third Down, das hat dann Ingold erlaufen, was ich schon immer gefordert habe. Und dadurch, dass der Ball halt eben so verteilt wird, auch vom Playcalling her und auch von Tua dementsprechend auch im Passspiel so umgesetzt wird, dass es halt eben nicht einfach nur Waddle als Go-To-Guy ist, sondern A-Chain und Malik Washington, das führt halt dazu, dass die Defense sich nicht mehr konzentrieren kann. Und plötzlich habe ich das Gefühl, dass halt die verschiedenen Elemente unserer Offense wieder ineinander greifen. Ich finde, das hat man am zweiten gesehen.
Ne? Auf jeden Fall besser als am Anfang des Jahres, ja. So ganz, wo wir, glaube ich, hinkommen wollten, vor der Saison sind wir noch nicht. Aber wie gesagt, lass uns positiv durch dieses Spiel gehen. Defensiv noch mehr als offensiv, mit Ausklammerung für mich so ein bisschen Tour, aber ich möchte heute gar nicht so negativ da sein, weil das wirklich einfach ein richtig guter Sieg war, der mal so ein bisschen der Seele gut getan hat. Auf vielen Ebenen.
Ja. So, dann haben wir die Bills natürlich gestoppt. Die haben einen Force Down ausgespielt. Minka Fitzpatrick, und den Namen möchte ich jetzt hier mal ganz deutlich erwähnen, der diesen Passprinzip unterbrochen hat und so einen Turnover on Down bekommen hat. Und da hatte ich das Gefühl, plötzlich Buffalo hat keine wirklichen Antworten. Und bereits zu diesem frühen Zeitpunkt schrieb mir David, der ja letzte Woche bei uns zu Gast war, der schrieb mich an und sagte so von wegen, meine Güte, wir haben ja gar keine Offense. Würdest du sagen, lag es tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt an der Offense der Bills oder lag es an unserer Defense?
Huh, das ist so eine Henne- und Ei-Diskussion, ne?
Ja, aber also ich kann sagen, was David gesagt hat, und ich kann das auch verstehen. David sagte, wir haben keinen Nummer 1 Receiver, unsere ganzen Passcatcher sind weg. Und dann später, bis zu dem Zeitpunkt, ging es ja noch halbwegs. Aber dann, als Kincaid raus war, war ja endgültig Schluss.
Ja.
Das stimmt schon.
Ja, ich finde, man
gibt es genug Teams, die Bills halt eben nicht gestoppt haben in dem Zusammenhang, ne?
Ja, ich finde, man hat halt so ein bisschen gesehen, dass was vielleicht am Anfang des Jahres unter dem ganzen defensiven Konstrukt unter Weaver die Idee war, nämlich nehmt den Teams ihr Run-Game weg, was wir sehr gut gemacht haben. Wir haben für mich ein so Top-5-Back auf jeden Fall mit Cook sehr minimiert. Ganz aus dem Spiel nehmen kannst du nicht, aber wir haben ihn sehr minimiert und wir haben ihn so doll minimiert, dass die große Schwäche der Bills, nämlich, dass sie keinen wirklichen Nummer 1 Receiver haben, einen Playmaker, der Coverage diktieren kann, den haben sie nicht. Und Josh Allen ist leider ein Top 3 Quarterback, aber zaubern kann der auch nicht. Und wenn er ihm das wegnimmt, dann hat man gemerkt, dass er vor Probleme gestellt wird. Und das haben wir nicht das erste Mal gut gemacht, aber wir haben es das erste Mal so gut gemacht, habe ich das Gefühl, dass es sich auch in der öffentlichen Wahrnehmung tatsächlich widerspiegelt. Für mich haben wir das gegen die Falcons schon sehr gut gemacht und für mich haben wir das auch in weiten Teilen gegen die Ravens gut gemacht. Da hat man halt andere Elemente, die dazu geführt haben, warum das Spiel so ausgegangen ist. Das sieht aber derjenige, der das Spiel nicht 90 Minuten, beziehungsweise 60 Minuten sieht das halt nicht. Der guckt dann aufs Scoreboard und sieht die Zahlen und dann und darum wird eine Analyse gemacht. Ich finde, gegen Ravens war es auch schon gut. Und jetzt gegen die Bills hat man es halt deutlich dann gesehen, dass dann auch dadurch unsere Secondary, und da haben wir für mich bis auf Minka niemanden, der irgendwie annähernd Playmaker-Niveau hat, niemanden, aber dass es dann klappt. Und das ist positiv zu sehen, denn ich glaube, daraus kann man eine Tendenz hoffentlich abbilden für die nächsten Wochen.
Unsere dritte Possession, und da fand ich von wegen, da sieht man halt eben, reden uns übers Playcalling, wir reden übers grundsätzliche Scheme, aber hier finde ich, bei der dritten Possession haben wir dann gesehen, eigentlich, was die zweite Possession, wo wir ja den Touchdown von Washington hatten, was das für eine Konsequenz hatte. Denn jetzt bei der dritten Possession wurde plötzlich gesagt, okay, wir müssen A-Chain stoppen. Wir können uns nicht allein auf Waddle konzentrieren. Und plötzlich kriegt Waddle 14 Yards und dann nochmal eine 38-Yard-Bombe Touchdown. Ganz schnell, trocken, ein perfekt geworfener Pass von Tua. Der war wirklich perfekt geworfen. Und selbst wenn ihn Waddle an dem Zeitpunkt nicht gefangen hätte, hätte es eine Pass-Interference gegeben. Die Flagge wurde geworfen. Also das war perfekt. Wir haben Waddle in 1:1 Matchups bekommen, in Matchups, die er gewinnen kann. Dann hat Tua perfekt executed. Und ich persönlich sage von wegen, das hat einfach damit zu tun gehabt, wie die zweite Possession gelaufen ist, wo wir den Touchdown gemacht haben. Weil das eben aufeinander gebaut hat, weil es halt eben nicht nur Waddle war, musste die Defense ein bisschen breiter gehen und sich ein bisschen auf andere Playmaker auch noch konzentrieren.
Ja, das kann man so auf jeden Fall stehen lassen, sehe ich auch so. Also wie gesagt, man sieht, finde ich, dass die Offensive geklickt hat. Man spricht immer so gerne von Zahnrädern, die ineinander greifen müssen. Das hat man in diesem Spiel gesehen. Es läuft noch nicht alles rund. Wir wollen jetzt hier nicht wieder irgendwie bitte das Fass aufmachen und irgendwer nimmt jetzt Playoffs oder so in den Mund. Das ist Quatsch, aber man kann daraus Effekte sehen, dass man sieht, und das ist für mich tatsächlich das erste Mal so wirklich, dass man sieht, dass McDaniel seinen Gameplan so anpasst und so designen kann, dass er eben nicht die 2-3 Elite-Receiver oder Playmaker braucht, sondern es auch anders geht. Es geht mit einem A-Chain, einem Waddle, um die ist viel designed, und dann gibt es Spieler, die das Ganze ergänzen. Aber die das ergänzen, das müssen jetzt eben nicht die Hills dieser Welt sein. Und das ist, was uns in der Zukunft halt erwarten wird in den nächsten Jahren so ein bisschen. Wir können uns diese offensiven Playmaker so gar nicht leisten. Und deswegen macht mich das ganz positiv, auch mit Hinblick auf die Offseason und die Schlüsse, die man dann schließen muss, wenn ein neuer GM gefunden wurde.
Es ging dann hin und her mit Defensive Stops auf beiden Seiten. Und dann bei unserer fünften Possession ist es wirklich so, da haben wir an der eigenen 5-Yard-Linie gestartet. und sind bis zur Bills 28-Yard-Linie gekommen, hatten unter anderem einen Run von AJ für 14 Yards, einen Pass von Tua, auch wieder sehr gut geworfen auf Waddle, 24 Yards, 18-Yard-Run von Wright. Ist der jetzt mittlerweile angekommen? Weil haben wir jetzt tatsächlich im Backfield einen Three-Headed-Monster, wenn man Golly Gordon noch dazu zählt, und Alec Ingold für Short-Yard-Situationen?
Ja, so weit würde ich noch nicht gehen. Also Jalen Wright war damals, als wir ihn gedraftet haben, mit dem Upgrade, habe ich schon gedacht, Upgrade zu teuer, aber Spieler wird wohl passen. Der wird bei uns einen Impact haben, und den Impact, der ist es ja nun leider gar nicht. Und ja, er hatte jetzt seine ein, zwei Plays, aber gemessen an dem, was meine Erwartungen zumindest waren, vielleicht bin ich da zu hoch, aber für mich war er in dem Draft der beste Running Back tatsächlich, den wir in Runde 3 bekommen haben. Nee, also so weit würde ich noch nicht gehen. Es gibt eine Entwicklung, aber die Schritte sind für mich noch zu klein. Olly Gordon, voll in Ordnung. Die Rolle, so, sehe ich genauso. Das ist gut. Achane ist natürlich der über allen steht.
Ja.
Und Wright, so positiv bin ich jetzt, bei was ihn angeht, persönlich noch nicht. Also ich glaube, da könnte man auch wen beliebig anderes hinstellen. Das wäre vielleicht sogar noch mehr Impact. Aber
ja. Einziger Wermutstropfen dann in der ersten Halbzeit ist natürlich, dass wir in dieser fünften Possession es nicht geschafft haben, noch einen Touchdown zu erzielen, und dass wir den Extra-Point bei unserem zweiten Touchdown verpasst haben. Ist das für dich ein Grund, tatsächlich doch zu überlegen, Jason Sanders zurückzuholen von IR?
Bisher war das Kicking-Game ja tatsächlich überraschenderweise kein Problem. An einem Spiel, ja, bei Kickern ist man immer sehr schnell. Da muss man ganz mal wissen, wie weit es mit Jason Sanders ist. Also weißt du da was? Ich weiß es nicht.
Nein, ich weiß es auch nicht.
Ja.
Aber ich wollte die Frage mal reinstellen. So, ja. Und dann wurde ja auch das Wetter zunehmend schlechter. Und das bedeutet ja eigentlich nichts Gutes für Tua. Und ich muss dann sagen, mein Fazit nach der ersten Halbzeit war, wow, das ist offensiv gut. Auch wenn an einigen Stellen ab und zu mal wackelig von Tua. Das haben wir gesagt, aber grundsätzlich auch super gute Spiele. Das heißt, das ist sowas, womit man sagen kann, okay, das ist durchaus wieder eine normale oder eine gute Performance, leicht überdurchschnittlich. Man kann jetzt sagen, einzelne Pässe sind perfekt. Ja, dafür waren andere Pässe nicht perfekt. Ich finde, das ist tatsächlich ein gutes Spiel, mit dem man auch leben kann. Und vor allen Dingen defensiv fand ich das gut, und dann habe ich aber Angst gehabt. Das Wetter ändert sich, da ist bei Tua nichts Gutes zu erwarten normalerweise. Und wir haben immer ein Problem in der zweiten Halbzeit gehabt. Warst du dir zur Halbzeit sicher, dass wir das durchbringen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da müsste ich mich so ein bisschen an Sonntag zurückerinnern, weil ich bin ja jemand, der dann doch irgendwie so ein bisschen negativer oft reingeht. Und ich hatte halt so ein bisschen Angst vor der zweiten Halbzeit, denn oft waren unsere zweiten Halbzeiten in Anführungsstrichen nicht so toll in den letzten Jahren, aber an dem Tag irgendwie schon. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass...
Werden wir jetzt sehen. Meine Frage war einfach nur, hattest du Angst?
Ja, ich muss so ein bisschen... Nee, ich glaube nicht. Also an dem Tag ausnahmsweise nein.
Also ich habe dem David tatsächlich geschrieben an der Stelle so von wegen, hab du mal keine Angst. Normalerweise schaffen wir es in der zweiten Halbzeit immer noch zu vergeigen. Weil wir hatten vergleichsweise relativ viele gute erste Halbzeiten. Auch selbst dieses Jahr hatten wir gute erste Halbzeiten und schlechte zweite Halbzeiten. Und dann kam tatsächlich dieser 9-Minuten-Drive direkt nach der Halbzeit von den Bills, wo wirklich alles passiert ist. Es gab ein Defensive Folding. Allen konnte Plays verlängern ohne Ende. Es gab, als Allen da hier 10 Sekunden oder sowas ist, der vor dem nächsten Snap durch die Gegend bei Dritter und 16 durch die Gegend gescrammt, um dann noch einen 21-Yard-Pass anzubringen. Cook konnte plötzlich laufen. Ich habe gedacht, ja, schöne Scheiße. Und dann Dritter und Goal, 5-Yard-Linie, und Allen versucht auf Dawson Knox zu werfen, und Ifeatu Melifonwu packt sich die Interception. War das der Neckbreaker in dem Moment für die Bills? Haben wir da wirklich gesagt, okay, ihr habt jetzt 9 Minuten lang alles gegeben und wir haben euch gezeigt, nix.
Puh, du stellst immer sehr gute Fragen heute. War das der Neckbreaker? Ich weiß gar nicht. Ich würde sagen, irgendwo nein. Entweder war das Ding schon vorher durch, weil wir einfach so confident in dem Spiel waren und so dominant waren, und da konnte man kein Genick mehr brechen, weil es schon gebrochen war. Oder ich würde sagen, nein, weil die Bills in Person von Josh Allen auch das hätten noch aufholen können. Aber natürlich war das ein wichtiger Turnaround in dem Spiel. Für mich war es tatsächlich aber nicht dieser Drive, sondern
zu dem wir gleich noch kommen.
Genau.
Ja, ich habe schon gedacht, so als das passiert ist, habe ich gedacht so, boah, irgendwie, das kann nicht sein. Also gerade dieses Allen-Play, das hat mich ja fast gebrochen, wo ich gesagt habe, das kann einfach nicht sein, dass ein Josh Allen so lange scrambelt, wir ihn eigentlich schon im Sack haben und dann dementsprechend, da habe ich dann gesagt von wegen, ey, es ist up and down, es ist ein Wechselbad der Gefühle. Es war diese Interception am Anfang, dann diese beiden schönen Drives hinterher, jetzt wieder dieser Drive, wo ich dann wirklich Angst hatte und dann natürlich wieder die Interception. Das war das, wo ich dann schrieb von wegen, ey, das ist ein Wechselbad der Gefühle, ich kann nicht mehr, ich weiß schon gar nicht mehr, was ist. Und dann im nächsten Drive, wir starten an der 21-Yard-Linie, möchte ich ein Play wirklich so hoch loben und das war der Punt.
Ja.
Also, was Drake Bailey da gemacht hat, und ich mag Drake Bailey eigentlich, ich sage mal, wir brauchen einen besseren Panther, aber der Ball landet perfekt an der 2-Yard-Linie und bleibt dort einfach liegen. Der springt nicht auf, nichts. Klar, das Wetter hat da geholfen und so, aber das war perfekt. Das war einfach nur perfekt, oder?
Ja, das war, also wir sehen dieses Jahr wirklich sehr viele richtig gute, sehr gute Punts. Ich glaube, der Raider-Punter, der Name ist mir gar nicht da. Ich habe gegen die Broncos Thursday Night Game davor die Woche, der hat davon mehrere solche Punts gemacht. Also wirklich dieses, das Possession-Game, das ist richtig wichtig geworden. Ich habe leider die Befürchtung, das wird im nächsten Jahr sich wieder ändern, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass es so bleibt. Aber bitte?
Durch die Regel mit den Bällen, meinst du?
Genau, durch die Regel, durch den Bällen, genau. Ich befürchte, das wird der NFL ein Dornenauge sein, dass wir irgendwann bei 70 Yardern sind, standardmäßig. Aber Weltklasse Punt, also genau so muss es sein, wirklich. Das war,
ja. Die Bills bekommen dann den Ball, 3 Yards von Cook, 6 Yards auf den Pass von Coleman, 2 Yards von Allen wieder und, dann endet das und die gehen ins letzte Viertel. Und da habe ich dann gedacht, so, meine Güte, dem Bills läuft gerade absolut die Zeit weg. Ich habe unserer Defense immer noch nicht getraut, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe gedacht, so von wegen, wow, jetzt läuft denen wirklich die Zeit weg. Und dann 24-Yard-Pass auf Terrell Shavers, der 20-Yard-Pass auf Knox, dann der Touchdown-Pass auf Coleman, 35 Yard. Und ich habe gedacht, scheiße. Und dann machen sie diesen Two-Point-Attempt. Da habe ich gesagt, ja, das ist eine clevere Entscheidung. Das muss so sein. Und dann war es wieder Finker mit Patrick mit einem endlich mal wirklich hervorragenden Tackle, der ihn einfach an der Goal-Line instant stoppt. Und ja, die Bills kommen aus diesem Drive wieder nur mit 6 Punkten raus. Wir führen 16-6 und wir haben schon irgendwo Anfang letztes Viertel. Und ich habe gedacht, wow, jetzt haben wir eine echte Chance. War das, was du meinst, was der Neckbreaker war? Dieser Stop an der Goal-Line bei der Two-Point-Conversion.
Genau.
Ja. Wie hast du es empfunden?
Genau so. Also ich hatte dann gedacht, so jetzt haben wir sie wieder gestoppt tatsächlich und das ist jetzt durch. Weil die Offense war noch nicht überragend, aber sie war trotzdem konstant gut. Wir werden nochmal punkten. Das schaffen die Bills auf keinen Fall mehr. Und ja, das, obwohl wir dann noch, ich hab leider nicht mehr recherchiert, wenn du was dazu weißt, kannst du sagen, ob wir dann noch einen Call kriegen gegen unsere Defense. Das ist eine absolute Katastrophe. Da muss die NFL sich mal wirklich was überlegen. Ich finde es, was da manchmal gepfiffen wird, das ist fürchterlich. Meinst also du wirklich.
Defense? Da weiß ich jetzt tatsächlich nicht, was du meinst.
Der Sack von Bradley Chubb gegen Josh Allen.
Ja, ich erinnere mich dunkel, aber da war ich schon so oft.
Er kriegt eine Taunting-Strafe für und er macht einfach gar nichts.
Ich entsinne mich, doch, ja.
Also das ist
tatsächlich habe ich mich darüber nicht aufgeregt, ich habe es einfach nur noch abgelegt, weil ich gedacht habe, ja, komm, lass es uns durchziehen.
Ja, aber da habe ich mich wirklich den Abend das erste Mal so richtig, wirklich doll aufgeregt, weil das ist jetzt das zweite Mal und wir sagen das immer wieder und wir reden dann doch wieder über Schiedsrichter, aber ich finde, nach diesem Ding gegen die Ravens, was eine Katastrophe war und das, also wenn du es jetzt nicht vor Augen hast, guckst dir nochmal an, wo er da eine Taunting-Strafe für kriegt. Und das kann halt spielentscheidend sein, sowas, ne? Das geht halt einfach nicht. Also da macht Bradley Chubb überhaupt nichts und kriegt eine Taunting-Strafe. Das ist ein Witz und sowas muss die NFL irgendwie anders lösen. Das kann nicht sein. Das ist einfach in der heutigen Zeit geht das nicht, dass Schiedsrichter so eine Flagge werfen für gar nichts und man einfach so das dann stehen lässt und im Zweifel daran, ich meine, daran hängen ja nicht an einem Spiel hängen Jobs, aber irgendwo dann halt doch, ne? Und das geht einfach nicht. Also
nochmal zurück zu dem Stop von Minka Fitzpatrick.
Ja.
Also erstmal fand ich, dass das ein herausragendes Tackling auch war. Wir sehen so oft schlechtes Tackling, bei uns vor allen Dingen.
Mhm.
Ich sehe es teilweise auch bei anderen Teams, ja, aber ich sehe es vor. Das war wiederum, das war ein perfektes Tackling. So, und wenn man sich das jetzt anguckt, habe ich nicht das Gefühl gehabt, dass da perfekt geschemt war, um Dawson Knox da quasi, es war Shakir, glaube ich, ja, genau, um Shakir tatsächlich an der Goal-Line zu stoppen, sondern das war das Auge von Minka Fitzpatrick und das war der Grund, warum Minka Fitzpatrick mit all seinen Schwächen, mit all auch seinen Charakterfehlern trotzdem als Top-Safety in der Liga geht, weil er hat das gesehen, er geht hin, er spielt seine individuelle Klasse aus, ist schnell genug und hat dann die Physis, ihn noch vor der Goal-Line zu stoppen mit einem perfekten Tackling. Und das schreibe ich tatsächlich Minka Fitzpatricks individueller Qualität zu.
Ja, finde ich auch. Ich bin auch kein Freund von der Person Minka Fitzpatrick mit dem ganzen Theater drumherum, aber das ist ja alles, muss man ja ganz ehrlich sagen, auch gar kein Thema. Also man hört jetzt nichts Negatives aus seiner Richtung. Der Lockerroom scheint da tatsächlich sehr intakt zu sein. Wenn man irgendwas aus dem Lockerroom hört, dann ist es in Anführungsstrichen von einer Person, nämlich Tyreek Hill, der gar nicht mehr drin ist aktuell. Und Minka war in den ersten Spielen präsent. Er war immer der Anführer dieser Defense, in Anführungsstrichen vor allen Dingen halt der Secondary. Aber jetzt wird er halt wirklich das langsam, für was man ihn gehalten hat. Also zumindest ein Top-5-Safety, wenn nicht sogar mehr. Das hat man in den letzten Wochen schon gesehen, dass es immer besser wird. Und in dem Spiel hast du völlig recht. Der defensive Game-Changer im Backfield war Minka Fitzpatrick. Und für mich in ein Freund war es Bradley Chubb. Der hat wirklich aus seiner Verletzung kam der wieder und spielt so wie vor einem Jahr, beziehungsweise wie vor über einem Jahr. Und damit hätte ich auch nicht gerechnet.
So, wir haben dann beim nächsten Drive Woods kurios. Weil es gibt zum Beispiel einen First Down durch einen 7-Yard-Pass von Tua auf Nick Westbrook-Ikhine, der tatsächlich so langsam ein bisschen besser kommt, aber tatsächlich auch nicht die auf die Verstärkung ist.
Ja, leider.
Und die Bills versuchen, das zu challengen, aber wie die Refis nachher zugeben, beziehungsweise was die Refis sagen, die sehen die rote Flagge nicht, die geworfen wurde. Und darum gibt's die Challenge nicht. Und ich glaube, der Catch wäre zurückgenommen worden. Was sagst du?
Ja, ich habe gar nicht mitbekommen, dass die eine rote Flagge geworfen haben.
Ja, das haben die Referees auch nicht mitbekommen. So, und dann drei Spiele später kommt das, was wir am Anfang angesprochen hatten. Tua wirft tief auf Waddle, wirft einfach den Jumpball und die Bills können ihn einfach picken. Nochmal, einen Jumpball in so enge Coverage mit einem Arm, den Tua hat. Und wie gesagt, Tua hat Stärken, aber der Arm gehört nicht zu seinen Stärken. Das heißt, der Ball ist auch nicht so schnell unterwegs.
Nee,
weil Tua nicht. Dann nicht die perfekte Plattform hat und so weiter, von der er wirft. Dann ist der Ball etwas langsamer. Dann ist so ein Ball ein Geschenk für die Defense, glaube ich. Das hat mit der Technik zu tun. Das hat natürlich auch so zu tun, dass Waddle zwar ein 1-zu-1-Matchup hat, aber Waddle ist keiner für einen Jumpball.
Ja.
Und ich glaube auch nicht, dass das schematisch so war. Waddle war vielleicht der erste Read und eigentlich hätte der Ball tatsächlich an andere Stellen gehen können, ja. Aber warum wird er zu Waddle geworfen? Und das ist das, was ich halt Tua immer noch vorwerfe. Nochmal, Tua hat in diesem Spiel die Offense geführt und er hat mehr als genug gemacht, die Offense gut aussehen zu lassen, hatte einige wirklich hervorragende Pässe drin, hat um die O-Line drumherum gespielt und er hat die Offense zum Sieg geführt. Aber diese beiden Interceptions, ich glaube allerdings, dass er das nicht abstellen kann. Und das ist halt der Kritikpunkt, den ich letztendlich habe. Nochmal, Tua ist verantwortlich für den Sieg. Da haben die Interceptions dran zu rütteln. Und es gibt immer wieder Quarterbacks, auch gute Quarterbacks, auch bessere Quarterbacks, auch Top-Quarterbacks, die fürchterliche Interceptions werfen. Ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Aber diese beiden Interceptions, das muss ich auch so thematisieren, sind beide ganz klar Interceptions, Bälle, die so nicht geworfen werden dürfen. Einfach schlechte Entscheidungen, richtig schlechte Entscheidungen. Es ist ja nicht so von wegen, dass Tua einfach einen Verteidiger übersieht oder sowas. Das tut er auch schon mal. Das ist diesmal aber nicht passiert. Aber das sind ganz schlicht und ergreifend schlechte Entscheidungen. Und von einem Quarterback, der dementsprechend auch Spielintelligenz auch hat, muss ich erwarten, dass er diese Entscheidung anders trifft.
Ja, bei der ersten Interception gehe ich zu 100% mit. Bei der zweiten hast du vom Tenor recht. Ich habe der Ball ging aus Tuas Hand und ich dachte mir, das kann nichts werden. Mike McDaniel hat ja im Nachgang des Interviews gesagt, dass er dass er Tua ausdrücklich gesagt hat, bei dritten und lang, werf mal solche Dinger, geh mal ins Risiko. Das finde ich erstmal positiv, denn ich glaube, wir erinnern uns alle noch an die Reaktion von ihm bei der Interception im Spiel gegen die Browns, dass er trotzdem weiter Tua vertraut. Vertrauen heißt aber nicht, in Anführungsstrichen, sowas machen. Also ich fand auch, der Ball war einfach nicht gut geworfen. Den kann Tua gar nicht anders werfen. Was der Output war, ich meine, es war dann halt nur ein Punt, ob du jetzt puntest oder die Interception wirfst, ist im Ende egal. So hattest du wenigstens die Chance, aber du hattest keine sehr hohe Chance, weil der Ball nicht gut geworfen war.
Ich wage zu bezweifeln, dass Mike McDaniel das wirklich so deutlich zu Tua gesagt hat. Oder ob Mike McDaniel das nicht gesagt hat, um Tua in Schutz zu nehmen, was ich von einem Coach auch erwarte.
Das wissen wir nicht, das stimmt. Und deswegen müssen wir das einfach mal so entweder glauben oder wir nehmen es so hin und sagen, Mike McDaniel stellt sich da vor Tua, was in den letzten Wochen für mich auch nicht so selbstverständlich ist. Denn das haben wir ja auch schon öfters mal gesagt, also gerade im Zuge der Greer-Entlassung, aber auch vorher schon, hat Tua ein paar weirde Aussagen gemacht und auch im Zuge von, hat dann Chris Greer in halt höchsten Tönen als sein Förderer gelobt. Dieser Förderer ist eigentlich noch Headcoach der Dolphins und hätte er nicht so an ihm geglaubt, dann wäre er ohne diesen Vertrag schon längst woanders. Davon bin ich fest überzeugt.
So, dann, die Bills haben jetzt keine andere Wahl, sie müssen Vollgas geben. Und dann auch wieder haben wir diesen, dann wo er den Ball 15 Yards bei einem Quarterback-Sneak wirklich nach vorne tritt und dann Jordan Brooks macht oder tackelt ihn, das ist ja kein Sack, tackelt ihn und macht dabei einen Strip-Tackle und Minka recovert den. Und damit können wir jetzt anfangen, eigentlich als nächstes den, auch da wieder gutes Tackling, möchte ich dazu erwähnen. Ja, aber, und man hört im Hintergrund meine Katze, die Hunger hat, dann fangen wir an und sagen, und das ist, finde ich, auch eine gute Idee zu sagen, okay, wir sind jetzt relativ weit vorne, die Bills müssen schnell scoren, wir fangen jetzt an, Zeit von der Uhr zu nehmen, wir laufen. Und dann kriegt A-Chain einfach diesen 49-Yard-Run. Ne? Mhm. Wie hast du das empfunden dann?
Ich dachte schon tatsächlich, ob er jetzt zur Seitenlinie guckt und praktisch slidet und sich aufgibt oder ob er dann, ob er durchgeht. Und da dachte ich mir, nee, komm, geh durch, jetzt krön dein Spiel bitte auch noch. Und er hat es ja Gott sei Dank auch gemacht. Das war so richtig ein richtig Wohlfühlmoment, muss ich ganz ehrlich sagen. Als er gemerkt hat, dann war es dann halt wirklich durch. Und es war deutlich durch. Es war nicht irgendwie knapp. Es war genauso, wie es sein sollte. Und das war schon,
Sinne mich, dann beim nächsten Drive kam dann die Taunting-Strafe gegen Chubb.
Ja.
Und letztendlich haben wir das Spiel dann runtergespielt. Auch solide, auch ohne Fehler. Das gelingt uns auch nicht immer. Tilo, weil ich jetzt gleich weg muss und ich glaube, unser Gast schon mit den Hufen scharrt, möchte ich schon mal ganz kurz was sagen, was ich für wichtig erachte. Unsere Offense klickt, unsere Offense kann punkten. Das war zu Anfang der Saison nicht so und ich finde, da ziehe ich von Mike McDaniel den Hut, das hat er wirklich hingekriegt. Und auch einen Tua, der durchaus verunsichert war und so weiter, spielt jetzt wieder deutlich besser. Und das spreche ich auch Mike McDaniel zu. Wir haben wieder mehr individuelle Qualitäten der Defense gesehen, obwohl wir Jalen Phillips, der übrigens ein gutes Spiel für die Eagles gemacht hat, obwohl wir Jalen Phillips abgegeben haben. Aber ich sehe halt Folgendes. Uns wird es nicht immer gelingen, Turnover in kritischen Situationen zu produzieren. Weil das haben wir diesmal gegen die Bills getan. Und zu Turnovern gehört auch immer ein gehöriges Maß Glück. Die Defense ist immer noch unser großer Schwachpunkt. Sie hat ein gutes Spiel gemacht, aber auch ein glückliches Spiel. Aber was mich sehr positiv stimmt, ist, dass anscheinend die Individualität dass ja, dass das Tackling vor allen Dingen, dass das halt endlich vorangeht. Und ja, wir brauchen nicht von Playoffs zu träumen. Ich glaube auch immer noch, dass wir einen relativ hohen Pick haben werden. Aber es zeigt doch, ich glaube, für mich ist die größte Erkenntnis, dass ich Mike McDaniel noch gar nicht aufgeben möchte. Tilo, was ziehst du raus?
Genau das sehe ich auch so. Genau das sehe ich auch so. Und das ist etwas, was mich sehr positiv stimmt. Ich finde den Menschen Mike McDaniel unfassbar sympathisch. In den letzten Wochen war das leider, musste man das menschlich immer mehr trennen. Und für mich war es eigentlich klar, dass er nach der Saison gehen muss, denn ein neuer GM bringt meistens zu 95% einen neuen Headcoach mit. Das kann jetzt immer noch so der Fall sein, weil das die Mechanismen in der NFL sind. Aber Mike McDaniel zeigt gerade, dass er den Job noch nicht aufgegeben hat, dass er die Dolphins nicht aufgegeben hat und dass er an sich und seinen Ideen entwickelt. Und das finde ich sehr positiv. Und wenn wir diesen Turnaround in Anführungsstrichen so ein bisschen jetzt mit in die zweite Saisonhälfte nehmen und die Defense auch diesen Turnaround mitnimmt, dann bin ich sehr optimistisch, dass man im nächsten Jahr mit richtigen Stellschrauben, an den richtigen Stellschrauben drehen, dass man dann den Rebuild doch schneller und softer durchführen kann, als ich das noch vor Wochen befürchtet hatte. Und das finde ich sehr positiv, denn man muss auch ganz ehrlich sagen, das liegt auch daran, mir fehlt die Kreativität, wer neuer Headcoach werden sollen würde. Da wollen wir dann jetzt nicht auch drüber reden. Und ich möchte eigentlich, dass Mike McDaniel Headcoach bleibt. Wenn es so positiv weitergeht, hat er Argumente auf seiner Seite. Und das finde ich fair ihm gegenüber und auch, glaube ich, für die Franchise wäre das ein sehr guter Weg.
So, ihr habt gemerkt, wir haben schnell gesprochen. Wir haben keinen Roundup gemacht. Wir haben nicht über News oder sowas gesprochen. Denn die Zeit drängt. Wie gesagt, ich werde mich jetzt verabschieden. Ich wünsche allen sehr viel Spaß in Madrid, egal von welchem Team. Und Tilo, wenn du gleich den Robin von den Commanders da hast, habe ich eine Frage, die du bitte an ihn weitergibst. Mhm. Ich möchte gern wissen, wie lange er glaubt, dass Washington noch den Namen Commanders tragen wird. Bis dahin sage ich, wie gesagt, viel Spaß auf ein schönes Spiel und natürlich auf einen Sieg der Dolphins. Fins ab.
So, dann starten wir im zweiten Teil jetzt endlich auch mit der Preview auf unser dann Heimspiel in Madrid. Das machen wir wie immer natürlich nicht alleine. Wir haben einen Gast dabei und wir haben den Robin dabei. Schönen guten Abend, Robin.
Hallo zusammen, freut mich, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
Wir freuen uns, dass du da bist und dass du wahrscheinlich jetzt auf gepackten Koffern sitzt und mit den Hufen scharrst und auf dem Weg nach Madrid bist, oder?
Selbstverständlich. Es ist zwar nur ein Rucksack geworden, weil ich nur Handgepäck habe, aber das reicht ja aus.
Das reicht aus, ja. Bei mir ist es auch nicht mehr. Stell dich doch mal ganz kurz vor. Stell dich und deinen Fanclub vor, wenn du in einem Fanclub bist oder wie auch immer. Und wo man dich sonst noch so findet, auf Social Media oder auch euch.
Ja, das ist eine gute Frage, denn also ich bin von den German Hawks, wie gesagt, der Robin haben wir ja schon gesagt. Wir sind aktuell schon ein Verein, aber noch kein e.V. Wir waren der Steven, er war heute beim Notar zur Unterzeichnung, jetzt dauert es noch ein bisschen. Wir sind damit, glaube ich, das letzte Team in Deutschland, NFL-Team, was einen deutschen Fanclub bekommt. Wurde auch Zeit. Sonst haben wir einen Podcast, die German Hawks. Den machen der Steven und der Mo schon seit mehreren Jahren. Ich bin dieses Jahr dazu gestoßen. Und man findet uns also überall, wo man sucht, egal auf welcher Plattform, Social Media, mit German Hawks, also Hawks wie das Schwein und German wie Deutschland, kommt man da auf jeden Fall überall hin.
Warum das Schwein?
Weil unser Maskottchen ein Schwein ist.
Ah, okay. Das wusste ich überhaupt nicht. War das schon immer ein Schwein?
Ich glaube, der Hintergrund ist der, damals in den, ich glaube, waren es 70er, 80er Jahren, da hatten die Washington eine ziemlich starke O-Line und die hießen nur die Hawks. Mhm. Und ich glaube, im Zuge dessen wurde dann das Schwein da übernommen. Und seitdem ist das Schwein auch, werdet ihr auch in Madrid sehen, die Leute dabei sind. Ja, das Maskottchen, habe ich heute schon Bilder gesehen, ist auf jeden Fall in der Stadt auch mit dabei.
Ja, das ist ja eine ganz charmante Geschichte. Dann seid ihr dann bald auch nicht mal die Commanders, sondern die Hawks, oder?
Wäre vielleicht besser als Commanders, aber ja, also gibt's aktuell noch keine Bestrebungen.
Das ist spannend, dass wir auf dieses Thema so kommen. Das war nämlich eine Frage tatsächlich, die in unserem ersten Teil aufgekommen ist. Da hat Micho gefragt, wie es denn so bevor wir richtig reingehen, mit der Zukunft aussieht der Commanders. Bleibt die Commanders oder wird es doch wieder eine Rolle rückwärts geben?
Wenn es nach Donald Trump geht, wird es eine Rolle rückwärts geben.
Ja.
Aber der möchte auch das neue Stadion nach sich benannt haben. Also dem sollte man jetzt vielleicht nicht zu viel Glauben beimessen. Ja, es gibt da schon immer Bestrebungen. Also ich glaube, der Name wird nicht zurückkommen. Aber es ist gerade relativ viel dabei, dass zumindest die alten Farben, wir haben ja unser Retro-Trikot auch, was komplett in Redskins-Farben ist von damals in den 80er Jahren, nur halt ohne das Logo. Mhm. Ich glaube, sie versuchen auch gerade die Rechte zu bekommen, dass sie zumindest im Stadion oder so geschichtlich die Redskins verwenden dürfen. Also ich glaube, der Name wird nicht zurückkommen, aber sie versuchen zumindest mehr die Vergangenheit mit einzubinden in das aktuelle Team. Das, ob Commanders jetzt bleibt, weiß man nicht. Ich meine, das ist letzten Endes noch ein Name vom vorhergehenden Owner, aber bisher der aktuelle Owner, der seit 2 Jahren da ist, hat da auch noch nichts dazu geäußert, dass er das ändern wird. Ich glaube auch nicht, dass das so schnell passieren wird.
Hm. Ja, wäre irgendwie auch eine komische Sache. Man hätte vielleicht bei Footballteam bleiben können. Das war irgendwie so dann doch charmant nach einem Jahr, fand ich. Aber das ist nur so eine persönliche Empfindung.
Also fand ich auch. Ich fand auch, also ich wäre lieber Washington Footballteam geblieben als Commanders, weil es hat ein relatives Alleinstellungsmerkmal.
Ja.
Das gibt's nicht. Hätte ich besser gefunden. Auch das neue Logo, dieses W, finde ich relativ unspektakulär und langweilig. Von daher, keine Ahnung, ob es dann in Zukunft noch was anderes geben wird, aber ich glaube, die nächsten Jahre wird das auf jeden Fall so bleiben.
Bevor wir jetzt so ein bisschen schon aufs Madrid-Spiel gucken, ich habe mich das auch gefragt und deswegen ist es so spannend, dass wir jetzt gerade aufnehmen können. Kannst du uns mitnehmen, was hat denn Donald Trump damit überhaupt zu tun? Also mischt sich gerne alle Dinge ein, aber gibt es einen Bezug von ihm zu den Commanders-Redskins-Footballteam, dass er sich da jetzt irgendwie Hoffnung macht, dass das Stadion nach ihm benannt wird? Also oder... Das habe ich überhaupt nicht verfolgen können. Ich habe es auch gehört, aber ich dachte mir so, warum?
Du hast es richtig gesagt, er mischt sich in alles ein. Nein, ich glaube, ich meine, es hängt relativ viel damit zusammen, dass Washington jetzt, wir spielen ja momentan in Landover, Maryland, außerhalb von Washington. Bis in die 90er Jahre waren wir direkt in Washington beheimatet, im RFK-Stadium. Und da haben wir jetzt, seit Jahren ist das der Versuch und jetzt hat es auf vielen Instanzen schon geklappt, dass wir wieder zurück nach Washington kehren können. Das wurde auch mit Donald im Weißen Haus zusammen beschlossen, genauso wie der Draft übernächstes Jahr in Washington stattfinden wird. Auch das, da war Donald Trump dabei. Ich glaube, Donald Trump ist das einfach, Football ist was für die Öffentlichkeit und das nutzt er da relativ gut mit aus. Ich meine, er war jetzt auch im Stadion letztes Wochenende gewesen, hat unser großartiges Spiel gegen Detroit sich angeschaut. Ja, und ich meine, diese Berichte, die man hört, weiß man auch nicht, ob das alles stimmt, aber ich meine, das ist ein relativ großes Projekt, dieses Stadion natürlich, mit viel drumherum und da kann man schon auch sicherlich als Präsident der USA irgendwas verhindern, wenn es ihm gerade, ich meine, wir wissen alle, dass der eine sehr sprunghafte Persönlichkeit ist und wenn er da sein Ego unbedingt durchsetzen möchte, wer weiß, ob das nicht wirklich ein Problem werden könnte. Ich habe auf jeden Fall keinen Bock, dass wir im Donald Trump Stadion ab 2030 spielen.
Aber deswegen frage ich so, Donald Trump hat jetzt keinen Bezug zu den Commanders, oder?
Nein. Ich meine,
der ist ja New Yorker eigentlich, oder?
Ja, also, ja, genau.
Deswegen wundert mich so, warum er da so ein bisschen, das ist so wie keine Ahnung, wenn irgendein Urbayer auf einmal meint, er müsste jetzt ein Stadion in Dortmund, müsste nach ihm genannt werden oder so. Ich machte mir so, ich habe den Kopf geschüttelt und dachte mir, ey, Thilo, vorsichtig, vielleicht hast du irgendwas übersehen, aber du sagst auch, das ist eigentlich nur, ja, Ego-Show.
Ja, ich denke, ich meine auch, der Draft wird, glaube ich, ziemlich geil werden in 2 Jahren, weil den wollen sie komplett draußen machen an der National Mall, direkt vor dem Monument. Also ich glaube, das ist auch was sicherlich Donald Trump gefällt, wenn die Bilder da kommen, viele Millionen Menschen in Washington vor den Wahrzeichen der Stadt und da wird auch sicherlich er dabei sein.
Okay, ja, dann lass uns doch dieses irgendwie dann doch, also ich finde es ein bisschen weirde Thema abschließend zu den schönen Dingen kommen. Wir beide sehen unsere Teams live vor Ort in einem sehr coolen Stadion, wie ich finde. Ich war im neu umgebauten Bernabeu, war ich noch nicht. Nimm uns doch mal mit, was macht ihr denn als Commanders so jetzt in den nächsten 2-3 Tagen in Madrid? Wo findet man euch? Was tut ihr? Und vielleicht sieht man sich ja sogar persönlich.
Hm.
Hallo? Gut.
Ja. Ja, wir sind, ich glaube, ich habe gerade gesagt, der Steven, der ist sowieso am Samstag bei euch auf der Feier. Der geht uns fremd. Ja, wir haben konkrete Pläne, haben wir noch nicht, was wir machen. Wir sind ungefähr 7, 8 Leute aus dem Fanclub, den wir gerade gegründet haben. Wir werden uns auf jeden Fall vor Ort treffen. Ich glaube, die ersten Anlaufpunkte ist bei uns auch das Irish Rover morgen. Da ist morgen Nachmittag, nämlich das ein offizieller Washington-Event.
Ah, okay.
Und am Sonntag sind wir in einem anderen Irish Pub. Ich kriege gerade den Namen nicht mehr zusammen. Also das sind so die offiziellen Termine, wo wir da sein werden. Und sonst sind wir so verblieben, dass wir uns alle gegenseitig immer Standorte schicken und da schauen, dass da was zusammengeht. Aber wenn es kein Problem ist, sind wir vielleicht am Samstagabend auch im Irish Rover. Also Steven ist auf jeden Fall da und vielleicht ergibt sich ja da was.
Ja, also das ist aber nicht die College Irish Tavern, ne? Wo ihr dann noch, weil das gibt's, wir in Dolphins haben ja zwei, einmal das offizielle, den Dolphins Pub, aber das ist was anderes, ne?
Ja, das ist was anderes, ja.
Okay, nicht, dass sich da also Überschneidung gibt. Das sind für die Dolphins Anlaufspunkte, genau, im Irish Rover sind wir auch. Und die Commanders als solches, wie sind die präsent in Madrid?
Ich habe mal gesehen, da gab es so eine Mappe, wer alles macht. Also ich glaube weniger als ihr, weil ihr seid ja das Heimteam. Ja, ihr habt ja, glaube ich, so einen offiziellen Plaza auch oder irgendwas. Also von Washington-Seite sind bisher nur diese zwei jeweils am Nacht, also einmal morgen von, ich glaube, von 13 bis 16 Uhr eben im Irish Rover und am Sonntag vorm Spiel von 10 Uhr bis 13 Uhr oder sowas in einem anderen Irish Pub, wo es halt, da wird auch unser Schwein da vor Ort sein, habe ich gelesen. Und ja, ich denke, wird auch so klassisch sein, irgendwelche Legenden des Vereins, die da vielleicht da sind, Autogrammstunde, ich denke mal, sowas wird da alles geboten sein.
Ja, ich habe es auch nur gesehen, bei uns der e.V. war da ja sehr federführend mit und hatte das International Fanclub Meeting da organisiert. Finde ich alles super. Ich finde es so ein bisschen schade, dass man den Abend vielleicht dann doch in einem Pub verbringt, in Madrid. Ich wäre das lieber in einer spanischen Lokalität verbracht, aber alles schön, das wird cool. Wir werden in Madrid sein. Das Wetter wird auf gut Deutsch ja sehr bescheiden werden. Also ich überlege, ob ich Gummistiefel mitnehme und Regenschirm. Es soll ja regnen ab morgen aus Kübeln. Das heißt, man sitzt irgendwie drin und wird vielleicht auf dem, du hast schon richtig gesagt, auf dieser Plaza de España machen, die Dolphins sehr viel. Ob das nicht buchstäblich ins Wasser fällt, weiß man gar nicht. Also genau, wir werden da sein, wir werden im Irish Rover sein, man wird von uns allen Leute, werden da durch die Gegend laufen. Es gibt ja auch ein offizielles Foto gemeinsam, dann am Sonntag früh um 11, wo alle eingeladen sind. Das wird schon eine coole Sache, wenn man so mal sich an London erinnert, da hat das immer viel Spaß gemacht. Da war man ja auch nur das in Anführungsstrichen Gastteam, da sind ja immer Jaguars zu Hause. Und jetzt mal das Heimteam, das habe ich auch noch nicht so als auswärts praktisch Fan gesehen, da freue ich mich schon wieder drauf. Das wird ein cooles Wochenende. Und ja, also ihr seid natürlich gerne eingeladen, wenn wir uns treffen, Samstag irgendwann. Ich werde bestimmt abends da sein. Tobi ist von uns auch da, Micho nicht, Rico leider auch nicht. Der ist zwar in Sevilla, aber kommt irgendwie nicht weiter. ja, also ich freue mich auf jeden Fall. Morgen Mittag geht's bei mir los. Dann würde ich auch sagen, drehen wir so ein bisschen den Bogen aufs Sportliche. Wir sind jetzt Donnerstagabend, das ist noch relativ früh, aber dann doch noch nicht so früh, dass es gar nichts sagt. Wir gucken als Anfang immer so gerne so ein bisschen auf den Injury Report. Und was macht der jetzt schon, was ist aussagekräftig, was kann man mitnehmen? Kannst du mal uns so durch euren führen und was man da so erwarten kann?
Ich habe ihn gerade nur im Kopf, ich habe den jetzt gar nicht auf. Also Jane Daniels wird nicht spielen. Ja. Das ist, also ich meine, der ist ja nicht offiziell auf IR, so das heißt, der muss immer noch einen Status kriegen, das war aber schon von Anfang an klar, dass er nicht spielen wird. Terry McLaurin wird auch nicht spielen, wobei lustigerweise gestern auf dem Injury Report er noch gar keinen Status hatte. Sonst habe ich jetzt nur den Miami Injury Report gefunden, wenn ich Washington Injury Report eingebe. Ja, aber ich glaube, es war nichts Dramatisches. Also dann haben wir noch Cahoe, so unser Rotational Linebacker, der hat eine Gehirnerschütterung, der ist auch out. Ja. Also ich glaube, alles andere, die gestern questionable waren, hieß es, dass sie wahrscheinlich alle spielen werden.
Ja, ich habe nämlich auch keinen gefunden tatsächlich so richtig von euch heute. Der ist noch nicht da. Ist denn das Team, seid ihr schon da? Ihr seid auch schon in Madrid, oder?
Wir sind da, wir sind seit vorgestern oder gestern. Vorgestern sind wir.
Ja,
sind
also auch die frühe Anreise, da gibt es in London ja auch immer unterschiedliche Strategien. Manche kommen ja irgendwie nur einen Tag eher an und wollen den Jetlag so umgehen, aber die Dolphins sind ja auch schon seit 2 Tagen da und ihr habt das also auch gemacht. Okay, gut. Du hast schon gesagt, 2 Namen sind gefallen, Terry McLaurin, Jane Daniels, das sind wohl so die Namen für Nicht-Commanders-Fans, die, sage ich mal, über allem stehen. Ne? Der normale Football-Fan würde ich sagen, wenn ich mir Commanders denke, denke ich an die beiden Namen. Und die fallen jetzt aus und so ein bisschen ist ja auch, sage ich mal, die Saison der Commanders so in Teilen ins Wasser gefallen. Ich weiß nicht, würdest du mir da widersprechen oder sehe ich das als neutraler Fan ganz falsch?
Das ist sicher ein Teil der Wahrheit ist das. Ich meine, wenn man unseren Injury Report anschaut, denkt man, ja, so schlimm ist es ja nicht. Mhm. Aber wir haben auch gewarnt, wir haben, glaube ich, schon 12, 13 Spiele auf IR. Das sind jetzt vielleicht nicht so die Namen, die jetzt den oberflächlichen NFL-Beobachter dann vielleicht ins Auge fallen, aber uns fehlt gerade vor allen Dingen in der Defense ist es schon extrem. Wir sind eben in der sehr dünnen Defense-Line ins Jahr gegangen und unsere Top 3 Defense Ends sind alle auf IR. Unsere beiden Starting Cornerbacks sind auf IR. Und das Starting Safety ist auf IR. Und ja, dementsprechend so spielen wir auch. Ich sag mal so, in der Offense, die hat auch, wenn wir vielleicht später, wenn wir gleich ins Matchup reingehen, nochmal reinschauen, die funktioniert auch ohne Jaden Daniels und ohne Terry McLaurin auf ein natürlich viel niedrigeres Niveau als letztes Jahr. Aber das ist nicht und nicht die Problemseite bei uns, sondern die Defense ist auf jeden Fall das Problem. Und da kann man natürlich die vielen Verletzungen als Ausrede nehmen. Aber ihr habt bestimmt auch mitbekommen, unser Defense-Coordinator wurde nicht gefeuert, sondern nur entmachtet.
Ja, genau.
Ist immer noch da. DQ, unser Cheftrainer, wird jetzt den Posten übernehmen und auch das Play-Calling. Und ich meine, das ist ein Move, den Washington-Fans schon seit Wochen feiern, eigentlich schon seit vor der Saison, weil letztes Jahr war die Defense schon nicht wirklich gut. Und das ist nicht besser geworden und eigentlich auch nicht besser ist sogar falsch, das ist einfach noch viel schlechter geworden. Also unsere Defense ist unsere größte Schwachstelle und ja, da hängt, glaube ich, beides mit zusammen. Viele Verletzte und auch ein schwacher Defense-Koordinator.
Wenn du mal jetzt so bis Stand heute, ich meine, wir haben beide den gleichen Rekord. Das ist aus meinem Bauchgefühl für euch noch überraschender als für uns. Wie ist denn so die Gefühlslage in Washington und auch natürlich auch bei euch? Was schwingt so mit? Warum verläuft die Saison so, wie sie ist? Es gibt nicht den einen Punkt, Verletzung hast du angesprochen, aber was sind noch die Punkte, dass man jetzt nicht irgendwie um die NFC East mitspielt, sondern irgendwie in Niemandsland mittlerweile rumdümpelt, sage ich mal.
Ja, das war auf jeden Fall nicht erwartet vor der Saison. Ich meine, wir hatten letztes Jahr wirklich wir sind ja beide Franchises nicht von Erfolg gekrönt, die letzten Jahre und für uns war letztes Jahr quasi ein Wahnsinn, also keiner konnte das glauben, was da passiert ist und ich glaube, wir waren davon geblendet und ich glaube auch ein bisschen unser Front Office war davon geblendet, denn wir haben den ein oder anderen sogenannten All-In-Move oder zumindest einen Win-Now-Move getätigt und ich glaube, das Fenster dafür war, der Kader war für dieses Fenster einfach noch nicht weit genug. Ich meine, letztes Jahr hatten wir wirklich eine sehr entgegenkommende Schedule, die wir gespielt hatten. Wir hatten dieses Glück, dass wir glaube ich, von den letzten 7, 8 Spielen 5 davon mit dem letzten Play entschieden haben für uns. Wir hatten das Glück, dass wir letztes Jahr keine Verletzungen hatten. Und von daher irre Statistik. Ich glaube, wir hatten am Ende der Saison 20 von 22 Force Down Versuchen completed. Das waren alles Sachen, die für uns gelaufen sind. Und ich glaube, da haben wir uns ein bisschen blenden lassen davon, sowohl wir Fans als auch vielleicht das Team. Und so kam das, dass wir in der Offense, in der Offseason dann für Laremy Tunsil getradet haben, was ein sehr guter Trade war, denn an dem liegt es nicht, der macht das gut. Dann haben wir für Deebo Samuel, der ist im Vakuum, auch für einen 5-Runden-Pick macht, der spielt eine sehr gute Saison. Aber alles in allem haben wir dafür Draft Capital abgegeben, was wir vielleicht eigentlich benötigen würden, um unser Team auf eine andere Ebene zu bringen, weil wir einfach so viele Baustellen noch haben. Plus dazu kommt noch, dass wir einen sehr alten Kader haben, den mit Abstand ältesten der Liga. Also wir haben sehr viele Veteranen. Ich meine, jeder weiß, dass Bobby Wagner bei uns spielt oder Zach Ertz. Mhm. Und die spielen halt auch nicht mehr so wie letztes Jahr. Also da merkt man auch, dass der Zahn der Zeit an denen nagt. Und da sind so viele Sachen, die da so zusammengelaufen sind. Der Start war ja gar nicht verkehrt. Wir standen bei 3-2, haben gegen die Chargers ein relativ gutes Spiel gemacht. Und aber alle anderen Spiele waren auch schon immer ein bisschen krampfig, aber man dachte, okay, wir brauchen noch ein bisschen. Und seitdem, dann haben wir gegen Chicago verloren, unglücklich, durch ein Fumble kurz vor Schluss. Und seitdem geht die Saison einfach komplett den Bach runter. Und ja, das, ich meine, vor ein paar Wochen waren wir uns alle sicher, dass wir nur bis Madrid kommen müssen und dass es dann für uns läuft. Aber es hat sich ja ein bisschen gedreht. Bei euch war es ja jemand, der auch eine Auf- und Ab-Saison, wo ihr jetzt gerade ein bisschen auf positiver nach Madrid reist als wir. Das hätte man vor ein paar Wochen sicherlich nicht glauben können. Aber jetzt sind wir an diesem Punkt.
Wenn du mal so ein bisschen in die Zukunft, in die Glaskugel schauen würdest, was glaubst du denn, wie geht's denn für die Commanders danach dieser Saison weiter? Also steht dann da schon irgendwie so ein kleiner Umbruch an oder ist das einfach noch zu großes in die Glaskugel gucken, weil man eben gar nicht weiß, wie die Saison ausgeht, oder sagt man, man ist jetzt schon so unzufrieden mit dem, was passiert ist, der Kader ist so alt, dass irgendwie ein Umbruch her muss, oder will man doch dann, sage ich mal, dieses berühmte Fenster irgendwie weiterreiten? Was kriegt man da so aus Washington mit?
Also für mich persönlich ist das Fenster jetzt erstmal geschlossen. Also auf dem Rookie-Vertrag von Jaden kann ich mir nicht vorstellen, dass wir ein Contender werden. Der Umbruch muss auf jeden Fall her. Ich meine, wie gesagt, wir haben den alten Kader bei uns laufen, glaube ich, 37, 38, 39, irgendwas in dem Bereich Verträge aus. Also wir haben sehr viele Einjahresverträge, sodass du da automatisch schon mal den halben Kader austauschen musst. Viele Leute wie eben Zach Ertz oder Bobby Wagner zum Beispiel werden sicherlich nicht verlängert werden. Und das Problem ist, wir haben halt nur 6 Draftpicks und davon auch nur eine Erstrunde und eine Drittrunden und alles andere ist dann 6. und 7. Runde, wenn ich mich nicht täusche. Auf jeden Fall keine 2. Runde. Und also wir haben kein Draft Capital, wir haben viele alte Spieler und von daher kann das auch zum nächsten Saison gar nicht funktionieren. Wir müssen hoffen, dass im Draft was passiert. Deswegen wünschen wir uns eigentlich, dass wir einen relativ hoch picken. Also wir möchten gar nicht unbedingt mehr viel gewinnen. Also ich möchte schon auf jeden Fall am Sonntag gewinnen. Ja. Aber dass man vielleicht, wenn man einen Top-5-Pick haben sollte, dass man vielleicht ein bisschen runtertraden könnte und noch ein bisschen Kapital zurückbekommen kann. Aber also der Umbruch muss auf jeden Fall her, allein von der Altersstruktur oder von der Vertragsstruktur im Kader.
Ja, also dieses schöne Runtertrain, das hofft irgendwie jede Fanbase, ne? Gefühlt wollen 32 Teams immer runtertrainen oder 31, die nicht an 1 sind, das macht dann irgendwie keiner, aber ich weiß genau, was du meinst, so sehe ich das irgendwie auch, aber natürlich Sonntag wollen wir auch gewinnen. Ich habe noch 2 Fragen so ein bisschen zu eurem Kader, da ist mir aufgefallen, da spielt bei euch unser ehemaliger First-Round-Cornerback, Noah Igbinoghene, wie macht der sich denn? Der war bei uns ja eine Komplettausfall, dann haben wir ihn 1-1 nach Dallas getradet und jetzt rennt er buchstäblich bei euch rum. Hat der sich ein bisschen gefangen oder ist das irgendwie, er spielt nur, weil der Rest verletzt ist?
Nein, also diese Saison ist das so. Mhm. Diese Saison hat er bis jetzt zu den Verletzungen nicht viel gespielt, aber letztes Jahr fand ich ihn gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Er hat bei uns im Slot gespielt. Ja. War kein Top-Spieler, aber es war jetzt auch im Vergleich zum, wie dieses Jahr gespielt wird, sah das bei ihm deutlich besser auch. Also er hat sich da wirklich reingehängt, immer mit Einsatz gespielt und war auf jeden Fall keine riesengroße Schwachstelle, aber auch keine Stärke. Mhm. Und ich meine, es gab ja vor der Saison angeblich sogar auch noch Interesse an ihm. Also es gab Trade-Gerüchte, dass Leute ihn haben wollten. Also es ist, glaube ich, auch so in der NFL angekommen, dass es auf jeden Fall ein NFL-Corner ist. Vielleicht eben gerade eben ein bisschen im hinteren Teil des Kaders, aber den du ohne Probleme reinschmeißen kannst.
Okay, na, das ist ja ganz schön. Wir haben damals Ende der ersten Runde ihn ja genommen und war für uns leider ein völlig verschenkter Pick, aber es ist schön, dass er dann doch trotzdem noch so ein bisschen seine sportliche Heimat gefunden hat, denn ich fand ihn Pre-Draft damals zwar ein bisschen zu hoch, aber trotzdem doch als guten Corner und irgendwie so, das zieht sich so bei uns, also unsere Corner-Picks in den letzten Jahren, das ist irgendwie, da haben wir kein Glück mit gehabt, aber schön, dass er es dann so ein bisschen geschafft hat. Dann habe ich noch eine Frage, das geht gar nicht so um Spieler, aber ich habe gehört und gelesen und jetzt gar nicht weiter verfolgt. Im letzten Spiel gegen die Lions hat Amon-Ra St. Brown von Javon Kinlaw so eine ordentliche Backpfeife gekriegt. Das war Javon Kinlaw, oder?
Nee, das war Darren Payne.
Genau, Darren Payne. Und ja, der hat eine Strafe gekriegt für ein Spiel Sperre und wollte dagegen Protest einlegen. So habe ich das letzte Mal gelesen. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
Nein, es wurde abgelehnt.
Ah, es ist schon durch, okay.
Das ist schon durch, Ja. Ist aber interessanterweise kam jetzt seitdem Videos, also nach dem Spiel hatte der Kinlaw, der den Schiedsrichter ins Gesicht gefasst hat, der übrigens komischerweise nicht gesperrt wurde.
Dann habe ich das nämlich damit irgendwie verwechselt.
Genau. Der hat dann gesagt, dass Sam Brown als erstes geschlagen hat und man hat nie Bilder davon gesehen und jeder hat gesagt, was ist das für ein Idiot, warum behauptet er das? Und jetzt sind tatsächlich Bilder aber aufgetaucht, Videoaufnahmen von ein, zwei Plays vorher, wo es ein leichtes Gerangel zwischen Payne und Sam Brown gibt und dann auf jeden Fall auch Sam Brown mit der Faust ins Gesicht von Payne schlägt. Lustigerweise, der Schiedsrichter steht einen halben Meter direkt zwischen den beiden und schiebt die beiden auseinander. An der Stelle ist keine Flagge geflogen. Bei der anderen, muss man nicht drüber reden, völlig dumm Reaktionsbeispiel zu später, wo er ihm einfach völlig aus dem Nichts die Faust mitgibt. Dass das alle an Dummheit gehört, der auf jeden Fall gesperrt. Das ist schon richtig so, da darf man sich als Veteran nicht so provozieren lassen. Aber im Nachhinein, bin auch gespannt, ob Sam Brown noch im Nachhinein irgendeine Strafe bekommt. Aber bis jetzt habe ich da auch noch nichts gehört.
Ja, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kriegt er keine Strafe, weil das dann wieder heißt, Tatsachenentscheidung wurde im Spiel nicht geahnt und da gibt es dann nichts für. Ja. Wir hatten das eben schon jetzt im ersten Teil. Wir reden eigentlich sehr selten oder wenig, versuchen wir über Schiedsrichter zu sprechen, aber auch bei uns waren in den letzten beiden Spielen Entscheidungen so drin im Spiel, Flaggen gegen uns. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wahrscheinlich nicht, aber Bradley Chubb hat eine Taunting-Strafe gekriegt nach einem Sack gegen Josh Allen, wo er aufgestanden ist und hat einfach sich nur gefreut und dafür kriegt er Taunting und das
Ganze. Ja, das habe ich gesehen, ja.
Also eine Katastrophe und im Spiel davor fliegt Ollie Gordon auf die Nase und kriegt dafür eine Strafe für ein zu tiefes Tackle und so weiter. Das sind so Dinge, wo man sich fragt, warum kann sowas nicht mal reviewed werden? Und das sehe ich dann halt auch bei St. Brown so. Also die NFL ist so ein großer Kosmos und alles kann irgendwie überprüft werden und das nicht. Das ist so ein bisschen, das macht so mittlerweile bei mir ein Geschmäckle, finde ich. Aber gut, das soll nicht unser Thema sein. Hast du noch irgendwelche Fragen an mich, bevor
wir... Tatsächlich habe ich eine Frage, weil wir haben diese Woche auch einen ehemaligen eurer Spieler gesigned.
Ja.
Weißt du wen?
Nee.
River Craycraft. Was kannst du mir... Wir haben ihn nur ins Practice-Squad gesigned. Ich habe nun mal durchgeschaut. Also sein Game-Log, da habe ich gesehen, dass er bei euch gespielt hat, die letzten zwei oder drei Jahre.
Genau, war dann noch bei den Bills, glaube ich, als zuletzt, ne?
Ja, genau. Haben wir den nur geholt, damit wir wissen, dass der uns ein bisschen was Insights von euch sagen kann?
Also das war für uns immer so ein typischer Mike McDaniel-Guy, den hat er damals aus San Francisco mitgebracht und war so eine legitime 3B irgendwie, wenn es sowas gibt. Ne? Also jetzt nichts, was irgendwie auf dem Spielfeld besondere Beachtung findet, das war so Situation Player, man hatte so ein bisschen das Gefühl in Anfangsjahren, Mike McDaniel hat den mitgebracht und er hat so lange gespielt, weil er ihn aus San Francisco kannte, hatte deswegen so ein bisschen sein Pedigree bei uns, ging dann zu den Bills, ich glaube, da war er dann auch noch ein Jahr oder so und dann in der Versenkung verschwunden, hatte seine Highs, aber jetzt ich kann nicht sagen, dass das irgendein Receiver war, der bei uns also maximal über Position 5 bis 6 hinausgekommen ist. So, das war seine Rolle. Also das ist jetzt nichts, wo ich jetzt Angst für habe. Wahrscheinlich ist es wirklich so. Ein paar Insights, bisschen im Gameplan und dann ist er wahrscheinlich
wieder... Also das denke ich mir auch, ja. Ich glaube nicht, dass wir den am Sonntag spielen sehen werden.
Ja, das ist so ein typischer... Früher hätten wir gesagt, das ist so ein Bill Belichick-Move. Das haben die Patriots auch immer gemacht. Irgendwelche Spieler verpflichten für eine Woche und nach dem Spiel sind sie wieder entlassen. Aber ja. Okay, gut. Hast du sonst noch irgendwas Allgemeines, was du wissen willst? Sonst gehen wir nämlich rein.
Nee, ich denke, also ja, wir können das ja mal umdrehen. Ich meine, ihr habt wahrscheinlich relativ viel, redet ihr selber drüber, aber mich interessiert es auch, wie seht ihr denn eure Situation auch mit der Entlassung vom GM? Wie seht ihr Tua? Würde mich interessieren, wie das so ein Dolphins-Fan, weil ich muss dazu sagen, die Dolphins sind mein AFC-Team. Von daher habe ich auch immer, schaue ich mit einem halben Auge zumindest auf die Dolphins. Den bin ich auch eng verbunden, sage ich mal, oder enger verbunden als allen anderen Mannschaften. Von daher interessiert mich das auf jeden Fall.
Das ist schön zu hören. ich versuche das mal so irgendwie kurz zu machen, dass du uns folgen kannst und nicht alle anderen, die das jetzt seit Wochen hören, geistig ausklinken. Also die Chris Greer-Entlassung war für uns alle notwendig. Sie kam für uns fast alle aus dem Podcast dann doch irgendwie zu spät. Wir haben da im letzten Jahr schon alle mitgerechnet, weil es dafür einfach zu viele Entscheidungen gab, was den Draft angeht, was Verträge angeht, was Roster-Building angeht, die nicht nachvollziehbar und gut waren. Dass die dass diese Entlassung jetzt so kurz vor der Trade-Deadline kam, das war für uns gar nicht so überraschend. Was daraus passiert ist, war überraschend, denn jeder hat ja irgendwie so gedacht, jetzt passieren Dinge, die mit Chris Greer nicht passiert wären. Und dann passiert eigentlich nur ein Trade, also nur der Jalen Phillips Trade. Ich dachte, es passiert viel mehr. Den Gerüchten nach gab es ja die Anfragen, aber die Dolphins wollten für Jalen Waddle, für Bradley Chubb mehr haben, als geboten wurde, was wir ganz positiv finden, denn man hatte schon so ein bisschen die Befürchtung, dass dann Kelly, der Übergangs-GM, sich da so ein bisschen über den Tisch ziehen lässt. Das ist nicht der Fall gewesen. Ich hätte vielleicht ein paar Trades mehr gerne gesehen, gerade für den Bradley Chubb, weil der auch einfach einen Riesenvertrag hat, aber wenn man dafür nichts kriegt, dann ist es auch okay, dass man da nicht sich so praktisch irgendwie über den Tisch gezogen hat lassen. Ich persönlich war vor der Saison sowieso nicht so optimistisch. Also ich habe schon immer gesagt, wir sind nicht so weit von dem Top-5-Pick entfernt. Das kann passieren, weil ich einfach die defensive Idee nicht verstanden habe. Wir sind in die Saison ohne Cornerback gegangen und das wurde dann durch die Verletzung immer schlimmer. Also du hast schon über eure Verletzung gesprochen. Die Dolphins haben jetzt stand jetzt über 23 Ausfälle. Das ist mit Abstand der höchste Wert in der NFL von letzter Woche.
Das ist viel, ja.
Ja, das ist mit Abstand der höchste Wert, was man auch gar nicht so mitkriegt neben Tyreek Hill. Die Saison verlief so dann schleppend dahin. Die Angst, die ich so hatte, die mahnende, dass wir nichts covern können aufgrund der Cornerback-Qualität, hat sich leider eingestellt, weil unsere Front nicht so dominant war, wie sie hätte sein sollen. Kenneth Grant, der First-Rounder, solide, aber nicht mehr. Jonas Savainea, Offensive Guard, für den wir hochgegangen sind, am Anfang eine Katastrophe. Das war alles nicht Fisch, nicht Fleisch. Dazu hat Tua angefangen, das Vertrauen in sich zu verlieren. Seine Stärken, die er hatte, konnte man nicht mehr sehen. Und dann ist das ganze Kartenhaus so zusammengefallen. Das muss man schon irgendwie deutlich sagen. Ja, das hat keinen Spaß gemacht und wir waren gerade defensiv, konnten wir nichts stoppen. Also wären die Bengals nicht da, hätte man, oder und auch die Cowboys, hätte man über uns als schlechteste Defense in der Liga geredet. Und so jetzt seit 2-3 Wochen, also eigentlich auch schon sogar vor der Chris Greer Entlassung, hat man so ein bisschen einen Turnaround. Der Turnaround hat angefangen für mich defensiv auf einmal. Können wir den Run verteidigen? Das war vorher nicht so, aber das hat eigentlich mit dem Falcons-Spiel angefangen und hat sich dann jetzt in dem Bildspiel praktisch so gegipfelt, dass das wirklich auf einmal funktioniert. Jordan Brooks ist für mich einer der besten Linebacker vom Tackling her der Liga, auch so ein bisschen unterm Radar. Die Line stabilisiert sich auch ohne einen Jalen Phillips, was dann der doch einfach schlechten Secondary zugutekommt. Da haben wir keine guten Spieler. Das geht uns ähnlich wie euch. Da brauchen wir kein Wettrennen führen. Das ist beides. Also, außer Minka, der dann gutes Arbeit auf Safety macht, ist da gar nichts. Das müssen wir so ehrlich sein. Und offensiv, ja, Tua hat 13 Interceptions geworfen. Tua hat so ein bisschen, das Vertrauen in sich verloren. Und man kann hoffen, wir hoffen alle, dass so ein bisschen auch hier der Turnaround passiert ist. Also wir spielen immer noch nicht das, was wir vor 2 Jahren gespielt haben, als es Speed, Speed, Speed war. Das geht sowieso nicht ohne Hill. Aber Mike McDaniel versucht da so ein bisschen drum rum zu coachen und da hofft man, dass das die Antworten für die Zukunft sind. Denn man muss ganz klar sagen, Mike McDaniel coacht jetzt nicht um die Saison, sondern er coacht um seinen Job. Ein neuer GM steht in der NFL meistens für einen neuen Coach. Das ist irgendwie normal. Ich hoffe, dass die Dolphins da sehr, sehr bedacht rangehen und alles abklopfen und vielleicht gibt es ja den Kandidaten, der sagt, man geht mit Mike McDaniel in diesen Rebuild, weil auch wir müssen den gehen. Wir sind jetzt schon über dem Cap und da sind noch massige Verträge, die man einfach umstrukturieren muss. Ich hoffe, dass Mike McDaniel diesen Rebuild angehen kann und darf. Glaube aber auch, dass Tour noch das nächste Jahr hat, allein weil er so einen hohen Dead Cap haben würde. Ich kann mir Stand heute nicht vorstellen, dass man so den Russell Wilson Weg der Broncos gehen würde. Das glaube ich nicht. Ist aber nur ein Bauchgefühl, ohne dass ich da Hintergrundwissen jetzt habe. Da gibt es ja auch andere Gerüchte, die sagen, vielleicht geht man wirklich mit diesem hohen Dead Cap von Tour. Aber wenn ich jetzt raten müsste, würde ich sagen, Tour kriegt noch ein Jahr und dann steht im 2027er Draft ein neuer Quarterback an. Das ist so der Weg, den ich sehe. Plus, ich hoffe auch, dass wir jetzt eine andere zweite Saisonhälfte sehen und dann am Ende vielleicht mit, 6 Siegen rausgehen und haben aber doch positive Spiele gesehen und dann doch hochpicken. Das wäre so ein bisschen meine Traumsache und ein Sieg davon muss natürlich Sonntag sein.
Na, auf jeden Fall. Ja, okay, so habe ich es auch so wahrgenommen, dass das so der Vibe ist. Ich wusste halt nicht genau, ich meine, das ist halt immer wie die Dolphins-Fans zu Mike McDaniel, schwerer Name, stehen und Tour. Ja, aber wie du sagst, klingt schon schlüssig, auch mit dem Vertrag von Tour. Ja, ist schwierig. Ich meine, Wahnsinn, was Tour damals, mit was für Vorschusslorbeeren er in die Liga kam.
Ja.
Wobei das war ja dann auch gar nicht, das muss ja in seinem letzten College-Jahr schon ein bisschen abgeflaut sein, weil am Anfang gab es ja dieses Tanking for Tour und dann wurde er ja doch gar nicht an Nummer 1 gepickt. Ich weiß nicht, welche Quarterbacks wurden vor ihm genommen.
Ja, weil Joe Burrow halt diesen Hype gekriegt hatte.
Ja.
No, Joe Burrow hat diesen riesen Hype gekriegt. Er hatte dann diese, hatte ja vorher die schwere Hüftverletzung. Burrow hatte den extremen Hype gekriegt und Justin Herbert war halt dann auch mit in der Konvention. Okay. Der ging ja ein nach Tour, ne? Die ging ja an 5 und 6. Ganz kurz, wenn ich so sage, wie positiv zu Mike McDaniel, das ist schon eher so unsere Sicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich war jetzt auch drüben in Miami und viele andere auch. Die Stimmung in Miami ist schon eine andere. Also gerade nach dem letzten Heimspiel vor dem Bildspiel oder auch nach dem Panthers-Spiel, da ist schon, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, da ist ja schon ein Flugzeug am zweiten Spieltag rübergeflogen mit Fire, McDaniel und so weiter. Da ist eine andere Stimmung. Also in Amerika ist man da ein bisschen schneller und ich glaube, da würde man lieber alle vom Hof jagen. Da sind wir in Deutschland einfach so ein bisschen nüchterner. Vielleicht.
Das glaube ich auch. Das ist in Washington ähnlich, ja.
Ja. Ist das so? Dan Quinn steht da auch schon wieder unter.
Ja, also ich glaube, Dan Quinn ist vor allen Dingen zwei, also ich meine, wir haben alle, auch wir sind sehr kritisch gegenüber Dan Quinn, die eine oder andere Sache. Man vergisst halt einfach das letzte Jahr. Mhm. Oder einfach den Turnaround auch von der Culture, den wir hingelegt haben, wo wir die Jahre davor waren und dann, das ist halt einfach nach ein paar schlechten Spielen oder einer schlechten Saison ist das halt einfach schon gefühlt vergessen. Was ich ihm persönlich übel nehme, ist die Jaden Daniels Verletzung. Mhm. Ich meine, habt ihr vielleicht mitbekommen, der war ja gegen Seattle im vierten Viertel, wo es völlig aussichtslos war, noch auf dem Feld. Das war meiner Meinung nach falsch. Und auch, ich meine, er ist sehr loyal und deswegen, meiner Meinung nach, Joe Witt hat er damals aus Dallas mitgebracht und meiner Meinung nach hat er zu lange an seinem DC festgehalten. Das sind so zwei Sachen, die ihm vielleicht gerade in der Washington Fanbase wirklich negativ angerechnet werden.
Ich kann
aber das
auch nur so von außen. Denn Quinn ist so ein nüchterner Typ, der dann auch mit seiner Cappy immer steht. Der ist einfach in Anführungsstrichen nicht so ein Sympath, ja. Und da vergisst man. Ich meine, der war mit den Falcons im Super Bowl, ne?
Ja.
Das vergisst man so schnell. Da ist man so ein bisschen, da sind viele einfach zu schnell und wird zu schnell einfach was irgendwie rabenschwarz gemalt, das sehe ich auch so. Also, wenn du schon sagst, die Commanders haben jetzt das Playcalling an ihn übergeben oder er hat es sich genommen, so ist es ja richtig und das war auch von den Fans gefordert seit Wochen. Was erwarten wir denn dann von der Commanders Defense? Wird die jetzt auf einmal komplett anders aussehen oder was ist das, was ihr euch erhofft?
Also, Hoffnung haben wir bei unserer Defense nichts mehr, gar nichts mehr. Also man muss auch dazu sagen, ich meine, Joe Witt, der hat schon auch ein paar Sachen probiert, zwar nicht allzu viele, aber wir können halt, Stand jetzt können wir halt nichts. Wir können keine Man spielen, wir können keine Zone spielen, wir können nicht tacklen, wir sind undiszipliniert. Das sind alles Sachen, wo ich nicht weiß, wie das innerhalb von 6 Tagen geändert werden soll. Aber man weiß, oftmals ist es ja oftmals irgendeine Ansprache anders oder irgendwie. Ich meine, die Spieler haben immer sich auch klar vor Joe Witt gestellt und gesagt, das liegt nicht am Coaching, wir sind schuld. Ist auch nicht nur, sind es vielleicht auch nur Floskeln, aber ich meine, aus anderen Teams, wie AJ Brown in Philadelphia, da kommt ja von Spielerseite dann doch oftmals auch Kritik. Aber das war bei uns gar nicht so. Ich meine, dazu kommt einfach, dass wir wirklich, wir haben keinen klassischen Outside Corner mehr. Wir haben unsere Defense End Rotation ist das, wenn man sich das mal durchliest, ist Wahnsinn. Von Miller ist einer der wichtigsten Spieler in unserer Rotation. Der ist 35 und sein Zenit ist vorbei. Und ich glaube auch vom Personal her, selbst wenn da kleinere positive Veränderungen sind, vom Personal her glaube ich nicht, dass wir den großen Turnaround in der Defense schaffen werden.
Also eine schematische Umstellung steht jetzt nicht an. Dafür waren die beiden sich einfach auch zu ähnlich.
Ja. Das auf gar keinen Fall. Also wir ändern jetzt nicht wir spielen klassisch 4-3, wir ändern jetzt nicht auf 3-4 oder also das wird, ich meine, unser Ziel, unser Anspruch war vor der Saison, dass wir man-heavy sein wollten, aggressiv spielen wollten. Das konnten wir nicht und unsere beiden klassischen Outside-Corners sind jetzt auch out for the season und von daher geht das jetzt schon gleich gar nicht mehr. Und nein, also ich glaube, schematisch wird sich nichts ändern. Man muss hoffen, dass vielleicht Dan Quinn bei den Spielern in der Ansprache oder keine Ahnung, in der Kommunikation vielleicht ein paar Prozent mehr rausholt. Aber wir werden definitiv keine gute Defense diese Saison mehr werden.
Der berühmte Culture Change, also.
Auf jeden Fall. Ja.
Dann sind wir doch dabei. Was müsst ihr denn machen in der Defense, um gegen uns zu gewinnen? Oder wird es sowieso Highscoring, dass du sagst, defensiv, hast du ja schon so angedeutet, geht sowieso gar nichts und wir können die Defensive gleich weglassen?
ja, das ist ohne Spaß, ist das ja. die Erwartungshaltung, die wir haben. Okay. Also wir haben jetzt, glaube ich, das einzig Positive ist, dass jetzt vermutlich, wir hatten jetzt wirklich eine brutale Stretch von Offenses. Wir hatten Dallas, Kansas, Seattle und Detroit, also das sind sicherlich auf jeden Fall alles Top-Offenses und davor auch selbst mit Chicago, die auch sicherlich da ist. Da ist wahrscheinlich Miami jetzt sogar die Schwächste, zumindest auf dem Papier. Aber also wir haben ja, glaube ich, den Rekord aufgestellt, dass wir, oder was heißt Rekord, seit über 20 Jahren haben wir 4 Spiele in Folge mit über 20 Punkten verloren. Und das lag aber auch nur daran, dass es nur 20 waren und nicht 30 oder mehr, dass die eigentlich alle Mannschaften bei uns im vierten Viertel schon vom Gas runtergegangen sind. Und also wir haben es gegen Detroit, der Detroit Panther war nicht einmal zu sehen, die haben mit jedem Drive gescored. Da gibt's gar nicht, also da passiert gar nichts, keine Stops, gar nichts, wenig Turnovers. Das ist so ein bisschen meine Hoffnung. Ich meine, du hast schon gesagt, Tua 13 Interceptions, dass wir vielleicht den einen oder anderen Stopp durch einen Turnover hinbekommen können. Aber auf Down-für-Down-Basis werdet ihr über das Spielfeld marschieren. Und am Anfang der Saison war zumindest unsere Laufverteidigung noch solide. Oder also nicht gut, aber okay, sagen wir mal okay. Das ist auch komplett eingebrochen. Also gerade Jahmyr Gibbs hat letzte Woche gemacht, sowohl per Lauf als auch als Receiver, was er wollte. Und ich meine, da habt ihr einen ähnlichen Back bei euch im Kader. Also wenn ich kann euch nur einen Tipp geben machen, wenn ihr Fantasy A-Chain habt, auf jeden Fall aufstellen. Der wird sicherlich mit uns da. Wir haben unser großes Problem ist vor allem die Mitte des Feldes. Da haben wir wirklich mit Bobby Wagner, der wirklich auch viel für die Mannschaft getan hat, auch letztes Jahr super war und der auch dieses Jahr, glaube ich, hinter dem Kollegen Brooks, glaube ich, der auf Platz 2 in Tackles ist. Aber das liegt einfach daran, dass die Leute vor ihm nichts tackeln. Mhm. Und tackeln kann er noch, aber er covern kann er halt null. Und jede Offense gegen uns hat das komplett ausgenutzt. Alles viel über den Slot, über die Tight Ends durch die Mitte, über Running Backs durch die Mitte, weil wir einfach gar keinen Linebacker haben, der covern kann und auch wenig Safety-Hilfe dazu bekommen. Also da werdet ihr auf jeden Fall Spaß dran haben und ihr werdet auf jeden Fall Punkte machen. Die Frage wird halt dann sein, ob wir mit unserer Offense da mithalten können.
Okay, wir wollen ja das Ganze ein bisschen spannend halten und du willst, dass die Commanders gewinnen. Also wie könnt ihr denn offensiv mithalten? Aus deiner Sicht?
Offensiv mithalten, also Marcus Mariota, muss man sagen, ist wirklich ein guter Backup. Der war letztes Jahr schon, jetzt musste er zweimal für Jaden Daniels ran, zumindest einmal er hat keinen Start gehabt, aber zweimal kam er rein, hat das schon gut gemacht und der macht es dieses Jahr auch okay. Also das ist, das Gute ist, auch wenn man es vielleicht nicht so im Kopf hat, aber Marcus Mariota ist vom Spielstil ähnlich wie Jayden Daniels, also läuft selber auch viel, ist ein guter Scrambler. Das heißt, die Offense muss mit Marcus Mariota, musste nicht großartig umgestellt werden. Mhm. Und das Problem ist einfach nur, dass ihm mehr oder weniger die Anspielstationen fehlen. Also unser Nummer 1 Receiver ist Deebo Samuel. Und das merkt man auch. Also es ist schwer, dass wir kriegen wenig Separation, also kaum. Das Problem ist nämlich, dass unser Run-Game auch komplett abgemeldet ist, weil alle Defenses gegen uns eigentlich mehr oder weniger die Box zustellen und sagen, schauen wir mal, ob ihr uns Man schlagt. Und das können wir eigentlich nicht. Aber es klingt jetzt sehr negativ, aber trotzdem, auch gegen Detroit haben wir den Ball gut bewegen können. Wir hatten einige gute Drives. In der Red Zone sind wir relativ gut, würde ich mal sagen. Also wir scoren relativ viele Touchdowns, wenn wir in der Red Zone sind. Und das ist meine große Frage. Du hast gesagt, eure Laufverteidigung ist besser geworden. Ja. Das ist schlecht für uns. Ich habe gehofft, weil am Anfang war das ja immer so, war Rico Dowdle war doch gegen euch als erstes,
ja,
oder?
Wo das war das Breakout-Spiel, genau. Ja, genau.
Genau, da hatte ich vielleicht gehofft, dass wir da ein bisschen was geht. Aber unser Running Game ist wirklich, also wenn man das anschaut, die Spiele, die Defense stellen die Box zu und spielen Man. Und da muss man halt hoffen. Wir haben mit Zach Ertz ist da noch die verlässlichste Receiving-Quelle, die wir haben, der so 6-7 Targets pro Spiel bekommt und 4-5 Catches über die Mitte. Also gerade wenn wir dritten Versuch haben, müsst ihr die Augen auf nach Zach Ertz haben. Das ist dann, war früher für Jayden Daniels und ist es auch für Marcus Mariota die Lieblingsanspielstation. Aber sonst Receiver-mäßig, ich weiß nicht, ob der Name Chris Moore was sagt.
Ja, so ein bisschen, ja. Von San Francisco, glaube ich, kam der, ne?
Ja, weiß ich nicht. Der spielt jetzt, ich glaube, der spielt pro Spiel 30, 40 Snaps ja. als Outside-Receiver und hat zum Beispiel in den letzten beiden Spielen kein einziges Target gesehen. Das ist unser Starter. Mhm. Und jetzt hatten wir Glück, wir waren relativ guter Dinge, weil wir haben Treylon Burks, den ehemaligen Tennessee-Receiver geholt, der sah wirklich gut aus gegen Detroit. War unser Top-Receiver, hat sich natürlich auch jetzt gleich am Finger verletzt, fällt aus gegen euch. So, und an Deebo Samuel hat man gemerkt, der war auch zwischendrin mal ein Spiel raus, der hatte eine Fersenverletzung. Der kommt langsam wieder, das sah gegen Detroit schon besser. Also ich hoffe, dass er da noch mehr an seine Topform, gerade am Anfang der Saison war der wirklich stark, auch hat uns Washington-Fans sehr überrascht, denn er war nämlich nicht nur diese Gadget-Waffe, als die alle gesagt haben, da kommt, das ist super für Cliff Kingsbury's Offense, dass wir so einen Gadget-Spieler haben, sondern er war wirklich, als wo Terry raus war, als Nummer 1 Receiver, er hat er sogar Man-Coverage geschlagen und wurde als klassischer Receiver eingesetzt und das hat er wirklich gut gemacht. Und ich hoffe, dass das gegen Detroit, der sah schon besser aus, dass er jetzt mit einer Woche noch mehr von seiner Verletzung zurück, da am Wochenende noch besser ausschauen wird.
Wie sieht es bei euch aus, wenn wir mal so bei eurer Offense gegen unsere Defense bleiben mit der Protection aus? Ich habe mir eure O-Line mal angeguckt und allein von den Namen nur, ohne jetzt einen Eye-Test zu haben, ich habe wenig Commander-Spiele, außer das letzte Spiel gegen die Lions, wirklich mal ganz gesehen, weil man dann eben doch den Fokus auf das Dolphins auf andere Spiele hat und das Lions-Spiel lief ja letzte Woche relativ isoliert dann doch. Wie ist die Protection? Ich finde die O-Line von den Namen her mit Cosme, Biadisch, Tanzel und auch Josh Connerly ist gut. Spielt sie auch so?
Da war tatsächlich das Spiel, was du gesehen hast, gegen Detroit fast das Beste.
Okay.
Da hatte Marcus Mariota relativ, ich meine, Aiden Hutchinson war ein Non-Faktor, das ist wirklich stark. Mhm. Also gerade unser Josh Connerly war unser First-Round-Pick, der hatte in den ersten Spielen große Probleme, aber kommt nach und nach immer rein. Jetzt Sam Cosmi, unser bester Lineman, neben Laremy Tunsil, den wir neu dazu geholt haben, hat sich letztes Jahr gegen Detroit die Achillessehne gerissen, kam jetzt auch wieder zurück. Ich glaube, Josh Connerly profitiert davon, dass er so einen erfahrenen, guten Guard neben sich hat. Und auf der linken Seite mit Laremy Tunsil, also der hat, glaube ich, bisher diese Saison einen Sack zugelassen. Seine Strafen, was in Houston ein Problem war, sind auch deutlich zurückgegangen. Also du hast recht, auf dem Papier sieht unsere Offensive Line gut aus. Und tatsächlich ist das auch unsere einzige gesunde Unit und gegen Detroit sah das schon auf jeden Fall, hat mir das gut gefallen, war das beste Spiel bisher von der Unit und ich glaube, das ist unser geringstes Problem. Also der Marcus Mariota wird Zeit haben und das Einzige, im Run-Blocking, das funktioniert nicht. Das sah am Anfang, wir waren glaube ich bis zur Woche 3 oder 4 waren wir Nummer 1 Rushing Offense. meine, auch ihr habt bestimmt von Bill Crosby Merritt gehört, ja, gehört, unseren Siebtrunden-Pick, das sah wirklich gut aus, wir hatten da echt Hoffnung, aber lustigerweise in den Spielen gegen Chicago und Dallas, die zu dem Zeitpunkt neben euch mit die schwächsten Lauf-Defenses hatten, seit den Spielen, Wochen geht eigentlich gar nichts mehr im Laufspiel, aber das habe ich ja vorher schon gesagt, liegt an den vielen Stack-Boxes und Bill ist jetzt mittlerweile sogar eher nur noch Running Back Nummer 2, sondern Chris Rodriguez bekommt jetzt, und die hat zumindest letzte Woche die ersten Snaps bekommen, aber du hörst ja auch in den Namen, das ist jetzt auch nichts, was großartig Angst machen sollte. Bei uns ist das Run-Game eher was Schematisches, also wenn es funktioniert, liegt es an wenn Cliff viele Misdirections, was er in den ersten Spielen gemacht hat, called, das ist ein bisschen weniger geworden, das verstehen wir alle nicht ganz so sehr, warum, weil eigentlich ist die Offense-Line genau so gebaut, dass du eben für Guard-Pulls und so, dass du athletische Spieler hast, die das eigentlich auch umsetzen könnten. Mhm. Aber gerade in der Pass-Protection glaube ich, dass da, das ist auf jeden Fall, da ist es eine unsere stärkste Unit eigentlich, wenn man das, unsere kompletten Units aktuell durchgeht, ist unsere O-Line auf jeden Fall unsere Stärke.
Davon könnte, oder davon wird ja auch ein Marcus Mariota auf jeden Fall profitieren können. Welcher Faktor ist denn für Marcus Mariota, denn er ist ja schon so ein ähnlicher Typ wie Jaden Daniels, wie ist denn das Designed Run Game der von ihm, beziehungsweise also bei Jaden Daniels war es irgendwie ein Teil eures Spiels, ist es das immer noch?
Ja, also ja. Auch bei Jaden, das Designed Run Game, es war jetzt auch nicht so extrem, also seine Hauptproduktion kommt schon aus Scrambles, das Designed Run Game gefällt mir bei Cliff gar nicht so gut. Und bei Marcus Mariota ist es auf jeden Fall, wenn Jaden vielleicht 4-5 designte Runs hat, dann hat Marcus Mariota 1-2. Also es ist schon zurückgegangen, aber es ist schon immer noch ein Faktor. Also, und wenn er mal ins Laufen kommt, der Mariota, ist er auch wirklich für einige Yards gut, weil der ist schon noch relativ athletisch.
Ja, das war für uns in den letzten Jahren immer so ein bisschen unsere Achillesferse auf gut Deutsch. Und das ist auch etwas, was mir so ein bisschen Sorge bereitet tatsächlich. Da hatten wir immer unsere Probleme mit und werden es irgendwie auch immer haben. Ich hoffe, dass wir den Turnaround aus den letzten Wochen mitnehmen können. Irgendwie läuft es so positiv, dass es am Sonntag eigentlich nur in Hose gehen kann. Wenn wir mal so ein bisschen gucken, der Spread bzw. das Over-Under, so rum ist richtig bei 48,5. Ich glaube, wenn wir das nicht covern, dann sieht es ganz gut für uns aus. Und andersrum sagst du schon, man muss den wahrscheinlich überbieten, damit ihr gewinnt. Ist das richtig?
Ja, würde ich sagen. Also ich meine, für 48, das reicht ja schon ein 20 oder sagen wir mal in dem Bereich. Ich denke, dass beide Mannschaften werden über 20 Punkte machen und ich glaube, die 48 werden auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall das Over nehmen. Mhm.
Ja, ich bin da noch so ein bisschen in mir am Streiten, denn vor der Saison habe ich mal gesagt, wir müssen in jedem Spiel highscoren, damit wir eine Chance haben, ein Spiel zu gewinnen. Davon bin ich jetzt tatsächlich nach den letzten Wochen so ein bisschen weg. Ich weiß gar nicht genau, was uns erwartet. So International Games haben immer so ein bisschen die Gefahr, dass das irgendwie sloppy wird. Und ich habe jetzt ein paar Spiele schon auch in London gesehen, die waren oft einfach dann doch eher schlecht und nicht so gut. Und wenn ich an das Frankfurt-Spiel der Dolphins zurückgucke gegen die Chiefs, dann hat man da auch offensiv viel mehr erwartet, als es dann irgendwie war. Das steht für mich immer so ein bisschen für International Games. So richtige offensive Power kommt da meistens nicht. Deswegen bin ich ganz optimistisch, dass wir vielleicht mit einer doch bei uns stärker werdenden Defense mit einem Under gewinnen könnten, was ich vor ein paar Wochen nicht geglaubt hätte. Da hätte ich immer gesagt, also wenn wir gewinnen, dann geht's auch nur über das Over. Das ist so ein bisschen meine weirde Erwartung, mal wenn ich das so sagen kann. Hast du noch Fragen in Bezug auf Matchups von uns oder Keys to Wins, so sagen wir es auch immer gerne?
Warte mal kurz, ich muss mich mal kurz räuspern. Okay. Einen Moment. Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, was man immer so, wo es nicht so lief oder was ich dann so, keine Ahnung, bei X oder so gelesen habe, ist, wie dass die Kritik an McDaniels für seine, dass er zu viele Screens spielt oder dass er quasi, es ist irgendwie so lustig, weil kann Tua nicht tief spielen oder ist das der, oder warum, oder du hast ja gesagt, ihm fehlt das Selbstvertrauen. Warum ist das so, dass ihr, ich meine, ihr habt mit Jalen Waddle auch einen sehr guten Receiver, aber warum ihr dieses kurze, oder ist das überhaupt so, dass ihr dieses Kurzpassspiel bevorzugt? Und was sagst du dazu?
Das ist auf jeden Fall so. Also Tua war in den letzten Jahren immer dafür bekannt, dass er einen schnellen Release hat, einen den schnellsten so in der Liga mit und dann sehr, sehr akkurat dabei ist. Das sind meistens keine tiefen Bomben gewesen. Die waren mal auf Tyreek Hill da, aber ansonsten waren das Screens, das waren Dump-Off-Pässe, das war alles kurz und schnell und zack und raus. Das ist so eine Mischung aus Tours Stärken plus ein bisschen die Schwächen kaschieren. Das ist nämlich in Anführungsstrichen der Deep Ball, den Laser, den hat er so nicht. Also das heißt nicht, dass er nicht mal einen tiefen Pass spielen kann, um Gottes Willen. Natürlich kann ein Tour auch einen offenen Receiver 30 Yards, wenn er ein offenes Treffen, aber er hat halt einfach nicht diesen Zip. So, den hat er nicht wie ein Josh Allen oder ein Burrow. Deswegen akkurat und schnell raus, das war auf Tour zugeschnitten, das wollte Mike McDaniel auch spielen, plus man muss einfach sagen, unsere O-Line hat in den letzten Jahren nicht mehr zugelassen. Also die Protection hält einfach nicht, Punkt. Und die hält auch in diesem Jahr nur begrenzt besser. Wir hatten im Anfang der Saison große, große Sorgen, dass das noch schlimmer wird, denn Terron Armstead hat ja die Karriere beendet und Patrick Paul hat übernommen, unser jetzt letztjähriger Zweitrunden-Pick, da waren die Alarmglocken bei vielen an, der macht das gut, der macht das eigentlich sogar sehr gut, muss man sagen, spielt deutlich über den Erwartungen. Rechts haben wir mal wieder kein Tackle, Austin Jackson ist verletzt, der war so mittelprächtig, aber immerhin mittelprächtig, das war ein Riesenproblem, ist ein Riesenproblem und Interior ist seit Jahren ein Problem. Aaron Brewer ist okay, aber die beiden Guards, eigentlich nicht vorhanden und dann limitiert dich eine O-Line halt einfach deutlich. Und das hat man an Tuas Spiel gesehen, dass er oft wusste, da wird jetzt gleich alles zusammenbrechen, hat dann halt oft schlechte Entscheidungen treffen müssen, in Anführungsstrichen. Und dann war dieses Quick Game war die beste Lösung dafür. Ja? Und wenn die O-Line was konnte, dann war es dann halt am Anfang dieses Outside Game ein bisschen. Das ging noch am besten vom Blocking-Scheme her, deswegen hat man sich dafür entschieden und das war einfach der Stil oder ist der Stil, den Mike McDaniel coachen will, was eine Mischung, wie gesagt, ist aus Limitation in der O-Line, Limitation von Tour, wenn man es positiv formulieren will, seine Stärken weiter herausstechen und dazu dann halt mal die tiefen Bälle einstreuen auf ein Waddle, die ankommen, die ich glaube auch, dass die gegen euch ankommen werden. Aber das hast du auch schon gesagt, es kommen dieses Jahr auch leider zu viele von diesen Bällen nicht an. Also ich weiß nicht, ob du das Bildspiel irgendwie gesehen hast, da waren auch wieder zwei von diesen Interceptions bei, in teilweise Double Coverage und auch ohne Zip geworfen. Das hätte man vor ein paar Jahren so von Tua noch nicht so in der Masse erwartet. Also er ist jetzt Interception Leader der Liga so und das hat Gründe tatsächlich. Und da spielt viel die Psyche von ihm eine Rolle. Die O-Line, das Playcalling, alles zusammen. Aber Tua spielt dieses Jahr einfach nicht gut. Punkt.
Ja. Aber dann das klingt interessant, weil da habe ich nämlich jetzt gleich einen Punkt, was vielleicht für uns gut ist, denn gegen uns wird er Zeit haben. Mhm. Also wir werden mit unserem Four-Man-Rush kriegen wir gar keinen Druck hin. Wie gesagt, ich habe ja schon am Anfang gesagt, unsere Verletzung der D-Line und der ohnehin schon nicht guten D-Line, da passiert gar nichts, also die letzten Spiele null. Wir haben bisher nicht viel geblitzt, also wir sind im Mittelfeld, wir sind kein Blitzing-Team. Mhm. Das ist natürlich eine Frage, ob das vielleicht jetzt mit einem neuen Playcaller vielleicht anders wird, weiß ich nicht. Also in den letzten Spielen, gefühlt hat jeder Quarterback bei uns, stand 3, 4, 5 Sekunden, hatte der Probespielzug Zeit, was zu machen mit dem Ball. Jetzt vielleicht ist das ja unser Weg, dass wir dann das Tua überrascht ist, weil dass er so lange den Ball hat und vielleicht dann falsche Entscheidungen trifft oder zu gierig wird oder denkt, dann nimmt er was. Vielleicht ist das ja, unser schwacher Pass-Rush genau das Richtige dann, weil wie du so sprichst, dass Tua da oftmals vielleicht zu Federn neigt. Vielleicht ist er eben nicht von dem diesmal vom Druck überrascht, sondern vom mangelnden Druck. Vielleicht ist das ja unser Weg.
Ja, das klingt aus eurer Sicht natürlich charmant. Da würde ich aber, glaube ich, gleich den Wind aus den Segeln nehmen. Ich glaube, ihr könnt das Spiel eher gewinnen, wenn ihr es schafft, Devin Achane aus dem Spiel zu nehmen. Also wenn ihr es schafft, ihn aus dem Spiel zu nehmen, dann fehlt nämlich der sogenannte doppelte Boden für Tua. Mike McDaniel wird gerade in der ersten Halbzeit, das ist so ein bisschen sein Steckenpferd, die erste Halbzeit ist meistens um Längen besser als die zweite. Im Bildspiel war es mal anders positiv, aber oft ist es offensiv in der ersten Halbzeit funktioniert sehr viel, in der zweiten wird es dann manchmal so ein bisschen zäh. Aber wenn ihr es in der ersten Halbzeit nicht schafft, Devin Achane zu limitieren, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das sehr viel Quick Game wird, sehr viele kurze Pässe auf Achane, auf Jalen Wright, auch dann auch mal kurz über Waddle und sonst kommt das Run Game. Und wenn ihr da sagt, das könnt ihr nicht stoppen, das ist für mich tatsächlich unser offensiver Key to Win. Wenn wir das schaffen zu etablieren, damit längere Drives durchzukriegen, dann wird Achane irgendwann mal diesen 20 Yarder drin haben im Lauf. Das hat in den letzten Wochen und letzten Jahren, muss man ja schon sagen, Achane immer gehabt. Wenn er konstant ins Rollen gekommen ist, irgendwann ist er mal durch. Und wenn ihr das nicht schafft, dann glaube ich, kann Tour immer noch seine Interception haben. Das will ich gar nicht bestreiten, aber ich glaube, dann wird er es so minimieren können, dass es offensiv klicken wird. Ich glaube, wenn ihr ihm Achane wegnehmen könnt, wenn ihr das schafft, oder Achane einfach einen schlechten Tag hat, das kann ja auch sein, Gott, wir sind alle menschlich, dann kriegt Tua ein Problem. Nämlich Tua kriegt dann das Problem, wenn er von dem Plan von McDaniel abweichen muss, wenn er kreieren muss, nicht wenn er kreieren will, sondern wenn er kreieren muss. Wenn Tua das Gefühl hat, er muss das Spiel an sich reißen, er ist der Quarterback, der über 50 Millionen kriegt und er muss das Team jetzt tragen, dann ging es immer in die Hose. Wenn ihr das Gefühl Tua geben könnt, dann habt ihr eine sehr große Chance zu gewinnen.
Okay. Ja, Achane stoppen, haben wir ja schon gesagt, sehe ich nicht passieren, aber wer weiß, du hast ja gesagt, man kann einen schlechten Tag haben. Und wie gesagt, bei uns ist halt immer die Frage, ich glaube nicht dran, dass der Koordinatorwechsel was bringt, aber man weiß es eben nicht.
International Games sind immer Wundertüten. Wir sind zwar auf dem Papier ein Heimteam, aber das ist ja de facto nicht so. Und jedes Team reagiert anders auf so eine Reise. Und wie gesagt, ich habe wenig International Games gesehen, die offensiv an Feuerwerk waren. Es war gefühlt immer mehr Fehler drin als sonst. Und von daher kann das eine wilde Nummer werden. Sehe ich so.
Wäre auch schön.
Ja, mit dem richtigen Ausgang natürlich. ich glaube, wir sind schon fast eine gute Stunde dabei. Wir können mal so langsam zum Schluss kommen. Wir tippen den Spread. Du kannst auch, wenn du willst, ein Ergebnis sagen. Aber was ist so dein Bauchgefühl?
Ja, also mein Bauchgefühl sagt, dass ihr gewinnt. Mhm. Mein Herz sagt, dass wir irgendein Wunder hinbekommen und das Spiel gewinnen. Wird auf jeden Fall auch bei meinem Tipp, also ich sage, es wird eine knappe Sache, so ein 28-27, 28-26, was in dem Bereich für uns, also was auch wirklich im letzten, vielleicht mit dem letzten Drive, egal in welche Richtung erst entschieden wird. Das ist das, was ich mir wünsche. Aber wenn ich ehrlich tippen würde, würde ich vermutlich relativ deutlich auf euch tippen, mit 7-8, mit einem mindestens ein Touchdown.
Okay. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich hatte ja dir schon mal gesagt, ich habe immer versucht zu tippen, eigentlich, dass, wenn wir gewinnen wollen, dass es hoch sein muss. Das sagt mir mein Gefühl aber diesmal so gar nicht. Und ich würde so sagen, das wird noch eine knappe Kiste. Und am Ende bin ich so bei einem 3 Punkte für uns, aber low scoring. Also 3 Punkte für uns, low scoring. Ich glaube, auch wenn die Defense, auch eure Defense angeschlagenes Probleme hat, International Games, es wird vielleicht dann doch irgendwie nicht so schön. Ich meine, gut, Bernabeu hat ein Dach drüber, das sollte eigentlich keine Rolle spielen, aber es ist dann doch kalt und es soll nur regnen. Ich sag mal so 17-14, irgendwie sowas in dem Dreh für uns.
Na, das wäre auf jeden Fall eine Überraschung.
Ja, irgendwie so. Mein Bauchgefühl sagt, das wird irgendwie nicht.
Also wenn du mir jetzt sagst, wir kassieren nur 17 Punkte, dann würde ich fragen, wo soll ich unterschreiben? Da würde ich sofort.
Ja, ey, wenn wir so gewinnen, dann gebe ich dir ein Bier aus, wenn wir es auch sehen. Da kannst du mich drauf festnageln.
Das ist gut.
Okay, dann kommen wir mal als letztes dazu. Du darfst dir von uns einen Spieler aussuchen. Ohne Vertrag, ohne das alles, ganz isoliert, neue Franchise und dürftest dir einen Spieler aussuchen. Wer wäre das und warum?
Darf ich, bevor ich vielleicht einen Spieler nehme, einen Coach von euch haben?
Hatten wir ist mal frisch und neu.
gibt bei uns ja Gerüchte, dass Cliff Kingsbury, ich meine, der war letztes Jahr nach der Saison zu Recht Head Coach Kandidat. Wie gesagt, die Offense spielt auch ohne Playmaker und ohne Jane Daniels wirklich immer noch okay. Also er hat mal schlechtere Spiele dabei, aber grundsätzlich macht er das schon immer noch gut. Und gibt es so Gerüchte auch mit College, dass er angeblich College Interesse hat als Head Coach. Mhm. Wenn dem so wäre und ihr sagt, wir wollen Mike McDaniel nicht mehr, hätte ich wahnsinnig Bock auf Mike McDaniel als unser OC. Mhm. Ich meine, es gibt ja auch mit Dan Quinn, die beiden mögen sich ja sehr gern, hat er ja auch emotional gesagt, Mike McDaniel, dass er ihm, wo er am Boden war, Dan Quinn ihm am meisten geholfen hat. Von daher würde es auch passen. Und rein als Coach, gefällt er mir immer sehr gut. Also ich habe immer die Miami Offenses immer gerne angeschaut, weil sie sehr kreativ oder sagen wir mal schnell waren und Highscoring. Also ich glaube, der würde gut zu uns passen. Aber ich glaube nicht, dass das eine realistische Situation oder realistische Option wird in der Offseason. Und wenn ich einen Spieler nehmen müsste oder dürfte, bin ich bei Devon Achane. Mhm. Der gefällt mir als Running Back einfach wahnsinnig gut. Ich mag nicht diese klassischen, vom Laufstil solche Saquon Barkleys oder Josh Jacobs gefallen mir nicht so. Ich mag lieber die kleinen Wendigen oder die kleineren Wendigen, die auch im Pass-Game sind und von daher hätte ich den gerne.
Das ist mal erfrischend. Normalerweise hören wir mittlerweile hier eigentlich nur noch Jalen Waddle. Tatsächlich so. Und dann ist es mal was anderes. Und auch zu Mike McDaniel. Also sollte der Fall eintreten, dass Mike McDaniel doch entlassen wird bei uns, was immer noch im Rahmen des Möglichen und realistisch ist, das will ich gar nicht abschreiten, dann sehe ich ihn schon nächstes Jahr irgendwo als OC. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also so unrealistisch, wenn er entlassen wird, finde ich das nicht. Und gerade wenn du sagst, dass da eine sehr freundschaftliche Verbindung zwischen den beiden da ist, was mir jetzt auch gar nicht so bekannt war, dann ist das doch gar nicht so unrealistisch. Also wir müssen ja immer noch sagen, so ehrlich müssen wir sein, wir stehen 3-7. Und wenn wir am Ende der Saison 5-6 Siege haben, John Ross hat auch nicht mehr so lange. Ich kann mir leider vorstellen, dass es das trotzdem war. Und dann würde ich schon sagen, ein OC, Mike McDaniel, das kann Spaß machen. Weil ich glaube, da geht er noch mehr drin auf.
Ich glaube auch, das sieht man ja auch bei Kingsbury. Ich meine, sein erster Headcoach-Stint war okay, aber nichts Besonderes. Ja. Aber ich glaube, es gibt halt solche Leute, die vielleicht einfach mehr als Coordinator als Headcoach geeignet sind. Ja. Aber schauen wir mal. So, wen willst du von uns haben?
Ja, ich hab mir mal so aufgelegt, ich nehme keinen Quarterback. Das wäre so die einfache Antwort, aber das hätte ich zu oft gemacht, sonst wäre es Jaden Daniel. Das ist einfach, aber das mache ich nicht. Und dann nehme ich auch ein bisschen aus Nostalgiegründen, denn mit diesem Spieler fing unser Rebuild im Prinzip damals an. Ich würde Larry Tunsil zurückholen, tatsächlich. Er ist schon älter, aber wenn wir mal uns überlegen, ohne den ohne dieses Gasmaskenvideo wäre er ja nie zu uns gefallen.
Ja.
Und als er dann zu uns kam, wir haben ihn ja für über 2 First-Round-Picks damals traded. Und was aus diesen beiden Picks alles geworden ist, das ist ja schier unglaublich, welche Spieler damit im Prinzip nach Miami gekommen sind. Über Waddle und Chubb und Hill, das sind ja alles irgendwie Tunsil-Picks in Anführungsstrichen. Und ihn dann doch wieder zurückzukriegen, das würde ich irgendwie charmant finden. Auch wenn er jetzt nicht mehr der junge Tackle ist, der mit dem man ein Rebuild aufbauen könnte. Aber das wäre so, ja, ich weiß nicht, ich würde es ganz, ganz spannend finden. Und du sagst ja auch, er spielt eigentlich noch gut.
Auf jeden Fall. Also der ist, man hat viel gehört. Ich habe mich gefragt. Oh, sorry. So, jeder Gott. Nein, Laramie Tunsil, den verstehe ich absolut. Also ist tatsächlich, wenn du sagst, Jaden Daniels nicht nimmst von uns, bin ich von allein ein Positionsvalue und wer da wirklich auf hohem Niveau spielt, ist da wirklich, wer andersrum, Laramie Tunsil auch meine Wahl.
Ja. Okay. Gut, wir sind jetzt schon über eine Stunde dabei. Mein Koffer ist noch nicht ganz gepackt, Robin. Ich bedanke mich bei dir. Das war eine erfrischend schnelle Stunde. Ging mir jedenfalls so. Ich hoffe, du hast kommst erstmal sicher an. Das ist immer das Wichtigste. Dann viel Spaß. Vielleicht sieht man sich wirklich am Samstag mal. Wir können ja gerne nochmal Kontakt herstellen. Tobi ist da. Ich wünsche dir einen guten Flug. Vielen Dank, dass du da warst. Und allen Dolphins-Fans guten Hinweg, guten Flug. Ich freue mich auf viele Gespräche, wo wir uns auch immer sehen. Und dann auf ein tolles Madrid-Wochenende. Robin, vielen Dank.
Gerne, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Immer gerne wieder.
In diesem Sinne, stay tuned und Fins up.